Einen schönen guten Abend. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, kein Problem. Aber wir singen, wir nutzen die Zeit. Und wir haben eine Einladung vom Heiland. Herbei, o ihr Gläubigen. Wir wollen ein paar Weihnachtslieder singen, Adventslieder singen und einfach uns einsingen auf das, was Gott uns schenken möchte. Lass uns aufstehen und lass uns diesen Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus beginnen. Herbei, o ihr Gläubigen, triumphierend, fröhlich, kommet, o kommet. Ihm alle Ehre geben. Ich erhebe meine Hände in Anbetung und bete dich an. Halleluja, Vater, ich danke dir heute Abend, dass wir Jesus haben. Dass Jesus nach Bethlehem gekommen ist. Damals zu Maria und Josef und heute ist er zu uns gekommen. Und heute ist er bei uns. Halleluja. Herr, ich freue mich, dass Jesus zu uns gekommen ist. Ein kleines Zeugnis. Ich habe meine Weihnachtspost bastelt oder habe dran gebastelt, so mein Internetbrief. Und dann habe ich so Jesus, eine Zeichnung, Jesus, wie er den Altar verlässt und vom Altar runtergeht und dann rausgeht zu den Leuten. Und einfach nur so ein Bild, verlässt die Kirche und kommt uns entgegen. Das habe ich einfach weggeschickt, weitergeschickt an meine englischen Freunde und einfach die Wirkung abgewartet, was kommt. Und gleich kurze Zeit drauf schrieb mir jemand aus USA, der sagte, du wirst es nicht glauben. Das hat mich so berührt. Gestern ist meine Mutter gestorben und beerdigt worden. Und ich habe gedacht, mich hat niemand lieb, ich bin ganz allein, jetzt ist keine Mutter, keine Familie mehr. Und jetzt kommt Jesus auf mich zu. Und ich bin so gesegnet und so berührt worden. Jesus kommt auf mich zu. Dieses Bild, Jesus kommt dir entgegen. Er war damals bei Maria und Josef und heute ist er bei dir. Lob und Dank. Komm zu uns. Halleluja, Jesus kommt zu uns. Betet ihn an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bet ihn an. Hushira para vara masalara mashikala da banashitu. Hushalala misana mohatala mikala tian shoti. Husharapisetala mihofkana sala. Und ich bet dich an und ich bet dich an, Jesus. Die Weisen kamen und beten dich an. Und sie taten ihre Herzen auf, ihre Schätze auf. Und sie beten dich an. Herr, wir wollen dich anbeten. Mit allem, was in uns ist, deinen hochgelobten Namen. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Halleluja, Halleluja. Du hast Israel selig gemacht. Du hast die Welt selig gemacht. Du hast uns selig gemacht. Du machst uns selig, Herr, von unseren Sünden. Halleluja, Halleluja. Und du in mein Leben, in meine Krippe, in mein Brustkorb, in mein Herz. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Weihnachten, Advent. Wir bereiten uns auf die Ankunft Jesu in unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Situation, wo wir auch drin stecken. Jesus will zu dir kommen. Mein Thema heute Abend ist, können wir Gott begrenzen? Oder ist Gott begrenzt? Ist er unbegrenzt? Wie auch immer. Ich möchte euch einladen für die nächsten Gottesdienste. Begrenze Gott nicht. Lass dich überraschen, was Gott dir geben möchte. Ich möchte übrigens noch empfehlen am Büchertisch. Du kannst für 1 Euro also eine komplette MP3-CD aus Jahr 2007 bekommen. Das ist so ein Wunderei. Wir wissen nicht mehr genau, was für Predigten da drauf sind, aber auf jeden Fall, ich war noch ein Jahr jünger und noch dynamischer. Und ich denke, das sind gute Predigten, also für 1 Euro kannst du mitnehmen, verschenken und wenn du drauf rausgekriegt hast, was für ein Thema ist, schreib es einfach drauf und kannst weiterschenken. 1 Euro ist kein Verlust, 4 Predigten. Du musst vorstellen, wie gesegnet du bist, also für 1 Euro. Sag mir, wo du für 25 Cent etwas mehr bekommen kannst. Das Wort Gottes und Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Vielleicht brauchst du etwas. Gott weiß es, auch so als in einem Überraschungsei, weiß, was du brauchst. Weißt, was dir fehlt? Und vielleicht ist da die Antwort, auf die du schon längst wartest. Kauf nicht alle, kauf nur 1 oder 2 und dann kannst du immer wieder nachkaufen. Okay, das nur zur Information. Am Samstag wird das Thema sein, also morgen, Glaube ist eine Reaktion auf Gott. Fortsetzung eigentlich von dem, was ich hier heute Abend euch sage. Dann am Sonntag um 10 Uhr, der wahre Friedefürst kommt. Die Welt sagt Friede, Friede. Und wenn sie sagen Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen. Also achte darauf. was die Welt, wie die Welt sich vorbereitet, was sie verhandelt und was sie aushandelt und so weiter, wenn sie Friede sagen. In der Welt gibt es keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. In den letzten 3000 Jahren wurden 8000 Friedensverträge gehalten und keiner hat länger als 3 Jahre gehalten, so im Schnitt, durchgerechnet. So was ist der Friede dieser Welt? Nichts wert. Nicht mal ein Groschen wert. Okay. Mein Thema heute: ist Gott begrenzt oder unbegrenzt? Jesus hat seine Jünger gelehrt zu beten: Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Das heißt also für mich, wenn ich ehrlich bin, Gottes Wille passiert gar nicht hier auf dieser Erde. Das heißt also auch im Klartext, dass Gott zwar im Himmel was zu sagen hat, im Jenseits was zu sagen hat, in der Ewigkeit was zu sagen hat, aber hier auf dieser Erde bist du, bin ich, so sein Agent, eingesetzt, beauftragt, Gottes Willen auszuführen. Und deshalb sagt er: Betet also, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Also wir müssen sorgen, dass Gottes Wille hier auf dieser Erde passiert. Und ich werde heute ein paar revolutionäre Gedanken weitergeben, die Gott mir gezeigt hat, gegeben hat. Und vielleicht bist du geschockt und sagst: Ja, wie bitte, was? Das habe ich noch nie gehört, so habe ich noch nie verstanden, dass ich Gottes Willen hier auf dieser Erde ausführen soll. Gott ist doch allmächtig. Oder dass wir Gott unter Umständen sogar begrenzen und behindern. Gott herrscht nicht automatisch über diese Erde, Leute. Er ist nicht der Herr dieser Erde. Die Erde ist ein Fußschemel zwar, aber er ist nicht automatisch Herr der Erde, sondern Gott hat dem Menschen den Auftrag über diese Erde gegeben. Und er hat den Menschen den Auftrag gegeben: Und du herrsche darüber und fülle die Erde und mach dir die Erde untertan. Also Gott hat diese Erde abgeschrieben, diese Erde abgegeben, und es liegt nicht in seinem Herrschaftsbereich, diese Erde. Es ist in deinem und in meinem Herrschaftsbereich. Es ist vielleicht schockierend für dich. Du hast geglaubt, Gott ist allmächtig. Ja, er ist allmächtig, aber diese Allmacht dir und mir abgetreten. Er ist Herr über alle Elemente, über Wind und Wetter. Da ist er Herr. Aber er ist nicht Herr über dem, was hier auf dieser Erde geschehen soll. Der Herr baut keine Städte, der Herr backt kein Brot, der Herr baut keine Straßen, der Herr baut keine Fabriken, der Herr näht keine Kleider. Das macht alles nicht der Herr, das musst du und ich machen. Er gibt die Stoffe dazu, das hat er alles bereitgestellt. Und jetzt ist es unser Auftrag, dass wir hier auf Erden die Herrschaft Gottes aufrichten, dafür sorgen, dass der Herr hier Herr ist, dass er hier auf dieser Erde angebetet wird als Herr, dass er hier eine würdige Anbetungsstätte hat, wo er sich offenbaren kann. Alles unterliegt der Entscheidung des Menschen. Alles hat er den Menschen zu Füßen gelegt. Gott hat den Menschen etwas niedriger gemacht wie sich selbst. Also die Naturelementen und Gewalt und so weiter, die sind unter Gottes Kontrolle. Das ist das Universum und Sonne, Mond und so weiter, die Fixsterne und Galaxien, das ist unter Gottes Kontrolle. Da hat der Mensch keine Herrschaft. Aber die Erde ist dem Menschen anvertraut, und der Mensch muss eines Tages Rechenschaft ablegen. Was hast du aus diesem schönen blauen Planeten gemacht? Du kannst diese Erde zubetonieren und du kannst Garten Eden draus machen, du kannst sie verwüsten, wie auch immer. Die Menschheit als Ganzes hat eine Verantwortung für diese Erde. Die Menschheit als Ganzes, und zwar nicht nur du und ich, sondern Gott hat dem Menschen die Erde anvertraut. Und wir wissen ja vom Bau des Turmes zu Babel, was die sich vornehmen, das schaffen sie auch. Und deshalb musste Gott herunterkommen und die Menschen verwirren. Und was begrenzt Gott? Ich werde hier an verschiedenen Beispielen versuchen zu beschreiben, was Gott begrenzt. Uneinigkeit behindert und begrenzt Gott. Wenn Menschen uneins sind, Familien uneins sind, Gemeinden uneins sind, die können einpacken und die begrenzen Gott, und wir haben Hölle auf Erden, wenn Uneinigkeit da ist. Wir sehen das auch bei den Urchristen, in der urchristlichen Gemeinde, da gab es Streit und Knatsch und die konnten einpacken. Da hörten die Zeichen und Wunder auf. Und Gott kam herunter, als die Menschen sich das vorgenommen haben, und er sagt ausdrücklich: Also was die Menschen sich vornehmen, das werden sie auch ausführen können. Die wollten auf dem Mond landen, sind auch hingekommen, auch wenn 6000 Jahre da gedauert hat. Deshalb ist auch die Globalisierung ein ganz, ganz wichtiges Phänomen für die Endzeit. Wenn sie eins werden, und der Antichrist wird dafür sorgen und setzt alles dran, dass die Einheit, organisatorische Einheit hergestellt wird, denn er weiß, nur so sind wir unbegrenzt, nur so haben wir Fähigkeit. Deshalb, sie sprechen einerlei Sprache, sie geben sich ein Zeichen, dass sie alle eins sind, also in die gleiche Richtung schauen, in das gleiche Denken, das gleiche Wollen und so weiter. Auch im Geistlichen ist es so. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, was sie wollen, Sie können bitten, Sie werden es empfangen. Also was Sie wollen, das ist ja also unbegrenzt. Also wir begrenzen Gott, wenn wir nicht eins sind. Uneinigkeit begrenzt Gott. Uneinigkeit zerstört. Und die Völker, guck mal, jeder denkt nur an sich. Die Deutschen, das sieht man jetzt auch, was jetzt passiert. Also die wollen nicht mit den Engländern oder Amerikanern, die wollen ihre Suppe kochen. Was jetzt in diesen ganzen Finanzspritzen ist, diesen ganzen Seifenblasen, die sie da produzieren. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und schon suchen sie sich dann ihre eigenen Herrscher. Wir können also Gottes Macht begrenzen. Gott hat uns die Schwerkraft gegeben. Was machen wir damit? Wir können sie missbrauchen oder gebrauchen. Wir können diese Gesetze Gottes zu was Nützlichem verwenden oder damit unheimlichen Schaden anrichten. Die Gesetze der Schwerkraft. Also Gott hat uns die Elemente vertraut, das Material, die Stoffe dieser Welt anvertraut. Und jetzt heißt es, und handle, wuchere, gebrauche das, was ich dir gegeben habe. Viele Menschen, die haben eine Vorstellung von Gott, die meisten haben eine falsche Vorstellung von Gott. Und das begrenzt auch die Vorstellung, ich stelle mir was vor, begrenzt Gott. Nicht nur die Uneinigkeit begrenzt Gott, sondern auch die falsche Vorstellung. Der Mensch hat sich vorgestellt, Gott, und dann hat er Gottesbilder gemacht und weiß, welche Gottesbilder waren. Alle Gottesbilder, die der Mensch sich geschaffen hat, ist nicht ein höheres Wesen irgendwie, sondern ein Kalb, ein Frosch, eine Spinne oder die Schlange. Also er hat Tiere genommen als Vorbilder. Und Gott sagte, du sollst darüber herrschen. Der Mensch sollte über die Tiere und die Vögel herrschen. Und der Mensch betet diese als Götter an und lässt sie über sich herrschen. Aber die bringen einem nichts. Viele leben mit Scheuklappen. Die verstehen nicht, was wirklich Gott ist. Sie begrenzen Gott und sie degradieren Gott und bringen Gott. Sie wissen, wir müssen Gott in diese Welt hineinbringen, aber sie bringen unter ihrer Ebene. Nicht, dass sie gleichwertig mit Gott sind. Wir haben gestern am Mittwoch das Thema gehabt, du bist mit Gott ebenbürtig, du bist mit Gott auf gleicher Ebene und der Teufel versucht, dich zu degradieren oder dass du dann Gott missbrauchst. Viele Menschen umgeben sich mit einem begrenzten Gott. Dieses Kalb, das goldene Kalb der Israeliten, das soll uns vorangehen, das soll uns führen. Wir Deutsche, wir haben Adler als Wappen, andere Völker haben andere Tiere als Wappen, die anderen haben einen Bär als Wappen, die anderen haben irgendein anderes Tier, immer so als Wappen. Das ist schon bereits Götzendienst, die sollen uns vorne angehen, so als Flagge oder als Wappentier. Oder wenn du unsere Bundesregierung anguckst, die haben dann diesen großen Adler mit den Krallen und alle, die da sprechen, stehen immer unter diesem Zeichen. Ich habe euch letztes Mal da auch was auf dem Pass drauf ist, dieser Ziegenbock, dieser Dämon, auf deinem Ausweis ist drauf, horch dir diese CD von Mittwoch an. Hier auf Erden kann Gott nur regieren, wenn du erlaubst, dass Gott regiert. Und zwar unter den Menschen und auf der Erde. Du kannst Städte bauen, du kannst Felder bebauen, du kannst den Garten Eden, das war Gottes Auftrag zum Menschen und er soll den Garten Eden bebauen. Paradies ist nicht zum Schlafen und sich erholen und so schöne Zeit und Urlaub. Die schöne Zeit ist nicht für das Leben geschaffen. Denn in dem Augenblick, wo es alles schön wird und du nichts machst und faulenst, da verblödet der Mensch. Dann baut er immer mehr ab. Gott hat uns zum Arbeiten geschaffen. Und die Arbeit soll kein Fluch sein, sondern soll ein Segen sein. Wenn der Mensch nicht mitmacht, dann nützt alles nichts. Der Mensch muss mit Gott mitmachen und der Mensch ist Gottes Mitarbeiter. Gott hat uns seine Arbeit übertragen und sagte so, die Erde ist jetzt dein Planet. Und mach damit, was du willst, schalte und walte. Das hat Konsequenzen für uns, auch in deinem Leben. Dir gehört dein ganzes Leben. Du kannst mit deiner Familie machen, was du willst. Du kannst mit deiner Kräften, mit deiner Gesundheit machen, was du willst. Du kannst mit deinem Geld machen, was du willst. Es steht alles in deiner Macht. Dir ist der Himmel nicht übertragen, aber die Erde. Und wir müssen jetzt mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist den Himmel hier auf dieser Erde verwirklichen. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Die Herrlichkeit Gottes ist unbrauchbar, wenn sie nur im Himmel existiert. Die müssen wir jetzt übersetzen. Das, was du im Himmel von Gott empfängst, im Gebet, im Gespräch, in der Gemeinschaft mit Gott, das soll hier unten auf dieser Erde übertragen werden. Gott hat dem Moses befohlen, die Stiftshütte, wie du oben gesehen hast, so bau es nach. Vieles wurde den Menschen im Traum gegeben. Wir haben vieles im Traum bekommen. Und der Mensch träumt. Oder soll diese Träume verwirklichen? Also Träume kommen aus dem Jenseits. Über die Träume hast du keine Kontrolle. Der Traum kommt oder kommt nicht. Und Gott gibt dir Träume, damit du diese Träume realisierst. Und arm sind diese Menschen, die keine Träume haben. Denn Gott redet in Träumen. Die, wenn der Heilige Geist kommt, die Ältesten sollen Gesichter und Visionen haben und Jünglinge sollen Träume und Gesichter haben und so weiter. Die sollen beschenkt werden. Die sollen also kreativ sein. Ein Mensch, der keine Träume hat, kann nicht kreativ sein. Also bete daran, dass du einen kreativen Geist bekommst und das überträgst von oben in deinen Alltag. Und alles, was wir haben, ist irgendwo ein Traum mal gewesen. Gott hat uns alle Macht übertragen und wir begrenzen und behindern Gott, wenn wir nicht das tun, was wir im Geist empfangen. Also Gott kann behindert und Gott kann begrenzt werden und Gott kann sogar ausgeklammert werden. In den Sendschreiben haben wir, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also du kannst Gott aus der Gemeinde ausklammern und die meisten Gemeinden haben Jesus sowieso ausgeklammert. In den meisten Gemeinden und christlichen Gruppen und Kreisen und Zirkeln ist Jesus nicht mehr zu Hause. Da ist der Mensch im Mittelpunkt, da ist der Name zum Mittelpunkt, da ist das Geld das Mittelpunkt, da ist alles andere als Mittelpunkt, aber nicht der Herr Jesus. Da ist Beten nur so Nebensache, da ist ja, Gottes Wort nur Nebensache, da ist Unterhaltung mehr das Wichtigste und vieles andere mehr. Das hat nicht mehr der Herr die Priorität. Uns fällt alles zu, wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht. Wir sollen also das Reich Gottes trachten, dass es übersetzt und übertragen wird und zu uns rüberkommt. Warum passiert es in unseren Tagen so wenig Göttliches? Wo ist Gott? Und ich sage, Gott ist begrenzt. Gott ist begrenzt von seinen Kindern, von seinem Volk. Wegen ihres Unglaubens konnte Jesus zum Beispiel, er war ja voller Power, er war voller Heiligen Geistes, er war voller... Ja, voller Dynamik, aber er konnte in Nazareth nichts tun, wegen ihres Unglaubens. Also der Unglaube behindert den stärksten Gott, den Herrn Jesus, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann nichts tun, wenn nichts in unserem Leben vollbringen, wenn Unglaube da ist. Aber wie wirkt sich der Unglaube aus? Was bremst Gott und was behindert ihn? Ein paar Gedanken ganz schnell. Alle Regeln, so alles, wenn alles so geregelt ist. Der Heilige Geist geht seinen Weg, geht nicht unseren Weg. Regeln, Vorschriften, Ordnungen und das sind die meisten Vereine, die haben und die meisten Gemeinden und Kirchen, die haben ihre Dogmen, ihre Satzungen. So muss Gott wirken, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, das ist er, aber und wehe, wenn der Heilige Geist von hinten kommt, statt von vorne. Wenn der Heilige Geist anders wirkt, als man geplant hat. Der Heilige Geist will seinen Weg sich selbst bahnen, wie der Geist einen leitet. Oder Meinungen, Ansichten, Vorurteile begrenzen Gott. Also ich habe mir vorgestellt, Gott muss so und so und so wirken. Wenn du dir Gott vorstellst, dann kann er überhaupt nichts wirken. Gott ist unvorstellbar und du musst jetzt auch so, wenn du das Wirken Gottes heute hier in deinem Leben erleben möchtest, du musst sagen, Herr, ich bin bereit auf alles. Ich bin auf jede Überraschung gefasst. Plötzlich, es begab sich. Also das hast du nicht in der Hand und das planst du auch nicht. Traditionen begrenzen Gott. Also das hat unser Großvater schon so gemacht und unser Urgroßvater schon so gemacht. Das hat der Kirchenvater sowieso schon so groß gemacht. Weißt du, wenn wir uns an die Vorschriften der Alten uns halten, kann Gott uns nicht segnen. Begrenzen wir Gott. Und Jesus hat diese Tabus gebrochen, diese Traditionen gebrochen. Er sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, ich bringe euch ein neues Gebot. Ich mache was Neues. Und er hat die Hände nicht gewaschen beim Essen. Oder wie, was auch immer. Jesus hat diese Tabus gebrochen, aber die Leute haben ihre Vorschriften gesagt, den Alten gehabt, den Alten ist gesagt, und weil den Alten schon so gesagt ist, und Rabbi sowieso, und Rabbi sowieso gesagt hat, und Rabbi sowieso so gelehrt hat, jetzt halten sie an ihre Satzungen, und Gott kann nichts Neues schaffen. Dann warten sie auf den Messias, der ist schon ein paar Mal da gewesen, und haben es noch nicht begriffen. Theologie begrenzt Gott, wenn man alles mit dem Kopf erklären möchte. Alles mit dem Kopf erklären möchte. Man will alles ganz bewusst machen. Man will alles verstehen. Wie ist es? Eins und eins ist zwei. Bei Gott sind 7. Oder 9. Oder 13. Also Gott geht ungerade Wege und Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das ist der liebe Gott. Aber Theologie möchte alles schon in ein Schema haben. So wie die Straßenbahn, so auf die Schienen alles bringen. So alles auf die Schiene bringen, auf die Linie bringen. Ganz besonders die Deutschen sind das Spezialisten. Aber der Heilige Geist arbeitet mit unserem Unterbewusstsein, also nichts unter Kontrolle. Und wie der Geist gibt, auszusprechen, das kannst du lange vorbereiten, aber der Heilige Geist hat einen anderen Weg. Jemand hat einmal gesagt, das Verderben geht vom Altar aus, von der Kirche. von der Predigt, vom Beter, die haben ja versagt und die Diener Gottes und so weiter, weil die nicht offen waren für den Heiligen Geist. Man braucht eine gewisse Offenheit für das Wirken Gottes. Sonst ist es begrenzt. Wenn du sagst, also ich glaube nicht an Zungenrede, was? Warum sollte Gott dann jemand noch die Sprachengebet schenken? Wenn du nicht an Heilung glaubst, wird auch keine Heilung kommen. Wenn einer nicht glaubt, dass Sünder sich bekehren können, heute noch bekehren können, die werden nie eine Bekehrung erleben. Oder wenn Leute nicht glauben, dass du und dein ganzes Haus gerettet werden, dann wird dein Haus auch nie gerettet werden. Du wirst auch nie beten dafür, dass das passiert. Deshalb, was gepredigt wird, das glauben die Leute. Wenn es nichts gepredigt wird, glauben sie nichts. So, in den Kirchen wird größtenteils Unglaube gezüchtet und gerade in der Kirche, gerade in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland, da kam diese Theologie, Gott ist tot. Diese Theologie, Gott ist tot, also alles ist nur Einbildung, alles nur Mythen, alles nur Legenden, alles nur Sagen. Am schlimmsten ist es gerade in der evangelischen Kirche so gewesen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Das ist alles nur Einbildung. Im Geist ist Jesus auferstanden, aber nicht in Wirklichkeit. Ich glaube an eine leibhaftige Auferstehung, auf eine leibhaftige Himmelfahrt Jesu und auf eine leibhaftige Wiederkunft des Herrn Jesus. Und ich glaube sogar auf eine leibhaftige Himmelfahrt für mich persönlich. Denn ich bin voll dabei, wenn Gott was tut, also nicht nur im Geist. Und deshalb, wir haben so viele Gespenster und Geisterstunden. Viele Gottesdienste der Großkirchen sind nichts anderes wie fromme Geisterstunden. Weil alles nur im Geist ist, aber nicht in der Realität. Und wo ist dieser Gott? Und deshalb fragen die Leute, wo ist es? Die wollen das gar nicht wahrhaben, dass Jesus heute noch reell ist, dass er heute noch Wunder tut, dass er heute noch Kranke heilt. Leute schimpfen, wenn wir da Heilungsgottesdienste machen und veranstalten und regen sich auf, besonders die evangelische Kirche. Ja, der Hammer tut es, muss immer wieder Heilungsgottesdienst. Jedes Jahr macht er 2-3 Mal Heilungsgottesdienst. Und er macht es auch 5 Mal, wenn es sein muss. Ich glaube an Krankenheilung, weil Gott ein reeller Gott ist. Gott hat nicht abgedankt, als Jesus gestorben ist und die Apostel gestorben sind. Zeichen und Wunder haben nicht mit den Aposteln aufgehört. Im Gegenteil, es geht weiter, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und so viele, wie der Herr hinzutun wird. Also nicht erst bei den Aposteln. Oder Zungensprache braucht man heute nicht mehr, gibt es Dolmetscher. Es gab damals auch Dolmetscher. Paulus hat 7 Sprachen gesprochen. Also der konnte sich selbst übersetzen. Und trotzdem sagt er, ich spreche mehr in Zungen als alle anderen. Hat das nötig gehabt, in Sprachen zu reden? Wenn es einen Gott gibt, lass uns diese Frage nachgehen mit der Begrenzung Gottes. Kann man Gott begrenzen? Begrenzt sich Gott? Wenn es Gott gibt, warum gibt es so viel Leid auf dieser Erde? Warum greift Gott nicht öfters ein? Warum verhindert er nicht die Unglücke und Katastrophen? Warum stoppt er das Böse in dieser Welt nicht? Das sind Fragen, die uns bewegen tagtäglich, die uns rumtreiben. Warum ist das Negative da? Warum diese Unglücke und Katastrophen? Und jetzt frage ich, wer macht die Unglücke und Katastrophen? Der liebe Gott? Der schläft. Der hat Urlaub. Der ist im Himmel über den Wolken weit. Weißt du, wer Bomben abwirft? Der Mensch. Wer Konzentrationslager baut, Archipel Gulag und Guantanamo oder irgendwas anderes, was Schreckliches, wer baut sie? Wer foltert Menschen? Wer quält Menschen? Es sind die Menschen. Wer verschmutzt und verdreckt diese Welt? Der liebe Gott, die Engel, höhere Wesen irgendwie aus der unsichtbaren Welt, die Teufel. Der Mensch ist der Teufel. Der gottlose Mensch, der nur an sich denkt, wer zerstört die Regenwälder? Nur eine Frage, wer zerstört das alles? Der Teufel? Der liebe Gott? Wer macht einen Aufbau? Und dann wundert man sich, dass Katastrophen passieren, weil Gott hat für alles einen Sinn gegeben. Und alles, was Gott gemacht hat, hat eine Bedeutung. Und wenn die Menschen alles ausroten, alles zubetonieren, alles vernichten, alles vergasen, dann muss man sich nicht wundern, dass dann plötzlich diese Katastrophen kommen. Wer zankt sich und streitet sich und ärgert sich und macht die Leute krank, sind die Menschen selbst. Wer vergewaltigt einen Menschen? Der liebe Gott. Der liebe Gott vergewaltigt niemand. Aber Menschen vergewaltigen Menschen. Und die machen einander fertig und das Leben schwer und sauer. Also das Ganze, ich will hier dir diese falschen Bilder von der Religion zerstören, denn die bringen nichts. Das ist alles Lug und Trug. Du musst auf den Teppich wieder zurückkommen. Wer macht den Schaden? Gott. Deshalb, du kannst auch nicht sagen, dass Gott Hamburg zerbombt hat, Dresden zerbombt hat und hier unser Land zerteilt hat, Deutschland zerteilt hat. Ein Verrückter. Oder Verrückte, nicht nur einer, es gibt Haufen Verrückte und die sterben nicht aus. So, deshalb stellen sie Gott in Frage und sagen, guck mal, Gott, wo sind die Wunder, fragen sie, die in der Bibel drin stehen. Wenn die Leute das als Märchen abtun, Gott ist tot und einander hassen und streiten und zanken und uneins sind. Und ja, wer hat den 30-jährigen Krieg angezettelt? Fromme Leute. Der 30-jährige Krieg ist ein reiner Religionskrieg gewesen. Und alle Kriege, die in der Welt waren bisher, waren alles Religionskriege. Die Leute halten sich nicht an den Geboten Gottes und muss man sich nicht wundern, wenn dann dieses Chaos perfekt und fertig da ist. Können wir Gott begrenzen? Ja, wir begrenzen Gott, wenn wir auf der Leitung stehen. Wenn wir die Verbindung zu Gott kappen und abbrechen, ja, wir unterbrechen und begrenzen Gott. Wenn Gott nicht mehr zu uns reden kann, wenn wir keinen Kontakt zu Gott suchen und haben wollen und uns auf andere verlassen, auf die Priester und Pfaffen und Pfarrer und Prediger, die sollen das machen oder irgendwelche Leute, die für uns dann die Messen lesen und selber nicht mehr beten. Und dann wundert man sich über das Blackout, wenn plötzlich kein Strom mehr da ist. Und plötzlich, dass wir eine andere Realität haben, wenn wir die Leitung unterbrechen. Oder nur am Sonntag dem lieben Gott ab und zu mal guten Tag sagen. Oder zu Weihnachten, jetzt werden die Kirchen wieder fromm und die Leute werden wieder fromm. Und dann packen sie den Herrn Jesus wieder aus der Holzwolle raus und holen vom Dachboden, so wie man im Sommer mit dem Grill. Und dann sagen, jetzt Herr Jesus, süßer Heiland. Aber der Herr Jesus ist für mich das ganze Jahr über süß. Ich mag ihn das ganze Jahr über, ich bin sein Freund das ganze Jahr über. Ich lebe nicht nur an Weihnachten mit Jesus, ich freue mich über Weihnachten. Weihnachten ist für mich so ein großes Fest, sein Geburtstag, aber ich feiere seinen Geburtstag das ganze Jahr über. So viel Gottesdienste, wie wir hier haben, sowieso. So, wir durchschneiden die Leitung. Ich will nicht, dass der über uns herrsche. Das war damals bei Israel, das ist auch heute bei uns so. Wenn unser Leben, unser inneres Leben mit unserer äußeren Wirklichkeit nicht übereinstimmt, haben wir Chaos. Da geht alles durcheinander, wenn unser inneres und äußeres Leben nicht übereinstimmt. Also mein inneres Leben bestimmt, was Gott draußen macht. Dein Wille geschehe auf Erden, was ich hier innen drin weiß. Und die Bibel sagt, der Mensch, der da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. So, wenn wir nicht mitmachen und mit Gott mitarbeiten, er ist das Kraftwerk, er liefert die Energie, er liefert die Kraft, er liefert alles, was wir brauchen zum gottseligen Leben, aber wenn wir uns an dieses Kraftwerk nicht anschließen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keinen Strom haben. Wenn die Verbindung abgebrochen ist, wenn wir nicht mehr nach ihm fragen, uns nicht mehr nach ihm interessieren, wenn er uns gleichgültig ist, dann sitzen wir im Dunkeln. Kannst noch so viel beten, nützt alles nichts. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Ohne diese Verbindung zu Gott läuft nichts. Und das bekommt man nicht, indem man einmal in die Kirche ab und zu mal geht, sondern da muss das Leben drauf eingestellt sein. Also was begrenzt und was erweitert Gott in meinem Leben? Wenn wir sein Wort nicht mehr lesen, wenn wir uns über Gott nicht mehr informieren, was will er eigentlich von mir? Warum bin ich da? Und du hast ja heute Abend gehört, du bist zum Herrschen da. Du bist da, dass du dich ausbreitest. Wenn wir uns nicht ausbreiten, Moslems breiten sich aus. Und eines Tages sind Moslems da, die die deutsche Bevölkerung übernehmen. Wir veraltern und jemand hat einmal gesagt, 2030 wird der letzte Deutsche von einem Türken beerdigt. Wird passieren. Und man muss sich mal gar nicht wundern, man sollte sogar danken, dass noch jemand da ist, der uns beerdigt. Weil wir nicht konsequent sind, wir haben für Hunde und Katzen und Rindviecher und alles mögliche Platz, aber wir haben für den Menschen, für das Kind keinen Platz. Geh mal durch die Straßen, wie viele Autos mit Kindersitz wirst du sehen? Und wir sind kinderfeindlich. Und wer hat hier Kinder in Wedding? Ausländer. Und Gott segnet sie. Und Kinder sind eine Gabe Gottes. Und die Menschen nehmen diese Gabe nicht an, die Gott ihnen gibt. Ja, wir können nicht uns leisten, wir können es nicht ernähren und so weiter. Deine Eltern haben dich geleistet und haben dich durchgebracht und du lebst heute und siehst gar nicht mal so schlecht aus. So, wenn wir uns nicht an der Bedienungsanleitung des Schöpfers halten, macht euch die Erde untertan. Und nur nach unserem Gutdünken leben, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir das Chaos hier in dieser Erde, in unser Land perfekt haben und dann, dass Deutschland eines Tages ausstirbt, ist normal. Und dann muss noch froh sein, dass es noch so lange gut gegangen ist. Warum? weil wir uns nicht an den Vorgaben des Lebens gehalten haben. Der Konstrukteur hat ganz genau gewusst, was nötig ist. Eine Familie, wir werden große Probleme bekommen mit diesem sozialen Netzwerk. Wer versorgt uns, wer zahlt uns die Rente? In China haben sie jetzt schon große Probleme. Diese Ein-Kind-Familie ist eine große Katastrophe. Nur Jungs wollte man damals haben, jetzt stehlen sie schon Mädchen aus dem Dorf, weil es nicht genügend Frauen mehr in China gibt. Eine Katastrophe. Die Probleme holen uns ein. Die Probleme, die können wir nicht verdrängen. Die Realität wird uns einholen. Und der Konstrukteur, Schöpfer Gott, wusste ganz genau, was jeder Einzelne braucht. Er sollte nur das tun, was Gott uns gesagt hat. Die Befehle sind da. Und für uns gilt es heute nur eines. Wenn wir merken, du, das geht in die falsche Richtung. Also ich habe so technische Geräte, da heißt es, Ureinstellung, also von der Firma eingestellte, einprogrammiertes Programm, dann gehst du wieder auf das zurück und dann fängst du wieder halt von vorne an. Du kannst in deinem Leben, wenn du vermurkst hast, wieder alles ausschalten, alles, was du bisher einprogrammiert hast, vergiss es, vergiss deine ganzen Programme, fang wieder mit null von vorne an, so wie die Firma von der Firma aus einprogrammiert wurde. Die ganze Geschichte des Geräts. So, und die haben gewusst auch, so Standardprogrammierung vom Hersteller her, wie das ursprünglich ist, so kannst du wieder hergestellt werden. Auch bei dir ist auch manches vermurkst und manches vermarkst. Durch den Sozialismus, durch falsche Religion und was es auch immer ist, kaputt gemacht und so weiter. Die Bekehrung ist, dass du wieder das ursprüngliche Programm einschaltest und sagst, jetzt fange ich mit Null an. Und du musst lernen, mit Null anzufangen, wenn du wieder das werden möchtest, was Gott aus deinem Leben machen muss. Jetzt fange ich langsam zu denken. Du hast ja auch vorher gedacht, aber nur blöd gedacht, immer verkehrt gedacht, immer alles nur auf dich bezogen genommen. Und jetzt fängst du an, gottmäßig zu denken, biblisch zu denken. Und dann kriegst du auch diese Wunder wieder. Bekehrung ist also, dass man wieder zum ursprünglichen Programm Gottes zurückkommt. Fängst einfach von vorne an. Und du musst Mut haben, noch einmal von vorne anzufangen, wenn es nötig ist. Mit Null. Und sagen, jetzt fange ich von vorne an. Viele Menschen haben von vorne angefangen und sie haben ihr Leben gut gemeistert. Schade um die Zeit, die du gelebt hast ohne Gott. Wir werden schwach, wenn wir nicht mehr beten. Brauchst du nicht wundern. Oh, ich habe keine Durchhaltekraft, ich habe kein Stehvermögen, ich habe keinen Glauben, ich habe keine Freude, ich habe keinen Frieden. Schuld bist du ja selber. Du betest nicht. Der Mensch, der betet, der schöpft aus der Fülle Gottes. Wenn wir keine Gemeinschaft mit Gott mehr haben, mit seinen Kindern und so weiter, wenn wir das Regelmäßige nicht mehr pflegen, dann geschieht uns recht, wenn uns schlecht geht. Dann geschieht es uns wirklich recht, Leute. Es ist genauso, wenn du nicht regelmäßig isst und trinkst. Probier es mal. Nur ab und zu mal so. So wie du im Geistlichen dich ernährst, deine Seele ernährst und deinen Geist ernährst, so solltest du dich mal körperlich ernähren. Du wirst sehen, was für eine Bohnenstange du dann bist. Dann wirst du dich wundern. Und so weiter. Und wir wundern uns manchmal über unser geistiges Leben, dass ich habe keine Freude. Ich weiß nicht. Wir haben genug von Gott. Du musst nur das Richtige anfangen. Fang mit Null an, fang und sag, heute ist der erste Tag in meinem neuen Leben und heute fange ich mit Null an und heute fange ich von vorne an und ich beschwere mich nicht mehr, sondern jetzt fange ich mit Gott an zu reden und zwar regelmäßig, die Bibel zu lesen, regelmäßig. Ja, die Leute kommen zu mir und sagen, Gott spricht zu mir nicht. Also zu mir spricht er so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich tun soll. Nein, er spricht zu mir so viel, die ganze Bibel ist voller Gottes Worte. Also da spricht er. Und ich brauche keine extra Gottesoffenbarung mehr, weil da so viel ist. Und ich habe Probleme nicht mit dem, was ich nicht verstehe, sondern mit dem, was ich verstehe. Gott hat zu uns geredet durch sein Wort vor 2000 Jahren, das schwarz auf weiß geschrieben. Und heutzutage spricht Gott zu uns. Also wenn Gott zu dir nicht spricht, schlag die Bibel auf und sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Und du wirst verblüfft sein, wie plötzlich Gott zu dir wieder ganz neu redet. Lies deine Bibel. Und er offenbart sich dir. Und du bekommst genug Gottesoffenbarungen und Zeugnisse und Zeugen aus der Vergangenheit. Und das kannst du auf deine Gegenwart übertragen. Unser Interesse an Gott beschränkt Gott. Wenn du dich nicht an Gott interessierst, viele haben kein Interesse an Kirche, vergiss die Kirche, sind enttäuscht. Und zwar, der Teufel hat es fertiggebracht, dass die Menschen an den Kirchen und den Gemeinden, am geistlichen Leben, am religiösen Leben enttäuscht sind durch falsche Vorbilder. Der hat dafür gesorgt, dass es genug falsche Vorbilder gibt. Also gut, wenn du enttäuscht bist an Kirche, dann komm doch zu uns. Bleib hier bei uns und probier mit uns. mal 4 Wochen oder und so weiter. Und dann wirst du sehen, was dabei passiert. Und ich muss dir ehrlich sagen, die meisten Leute stehen sich selbst im Weg, nicht die anderen. Das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Gott wird nicht durch die anderen behindert, sondern du behinderst dich selbst, dass Gott nicht durchkommt. Du liegst selber hier auf der Leitung oder stehst auf der Leitung. Er möchte uns was sagen, aber wir schieben die Verantwortung auf andere, der soll es dem sagen. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo wir Gott begrenzen und wo wir große Fehler machen. Gott hat in jedem einzelnen Menschen sein Monogramm hineingeschrieben. Du weißt von Gott mehr als genug. Tu das, was du weißt. Tu das nur. Jeder Mensch hat eine Ahnung von Gott. Der muss nur seine Ohren aufmachen und seine Augen öffnen. Bevor du die Kraft Gottes außerhalb suchst, suche die Kraft Gottes in dir selber. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wenn was in dir drin ist und in dir passiert und so weiter, dafür bist du verantwortlich, nicht die anderen. Ich bin nicht verantwortlich, was draußen alles passiert auf der Straße, aber ich bin verantwortlich, was in mir selber passiert. So nachts, diese ganzen Horrorvisionen und so weiter. Ich kann sagen, nein, danke, will ich nicht. Der Ärger lehne ich ab, die Sorgen lehne ich ab, die Ängste lehne ich ab. Viele kommen viel zu spät drauf und sagen, oh, und besinnen sich auf sich selbst. Zuerst gehen sie noch den Umweg Esoterik und ich bin auch Gott dankbar für die Esoterik. Die Esoterik tut das Übrige. Die Kirchen tun das nicht mehr. Was die Esoterik tut, sollten die Freikirchen und die Gemeinden, die Hauskreise, die Bibelstunden tun. Die sollten den lebendigen Gott den Menschen vermitteln. Aber was die Esoterik hat das, was die Kirche nicht mehr hat. Und viele Leute kommen zum Glauben über die Esoterik. Aber die merken, das ist auch nicht alles, was dort passiert und das ist nicht wahr, das ist nicht alles und es muss noch mehr geben. Und dann kommen sie auf Umwegen. Den lieben Gott wollen sie nicht haben. Denen geht es genauso wie mir. Also bevor ich Christ wurde, ich habe zuerst mal mit Buddhismus mich abgegeben, mit Islam mich abgegeben, mit allen anderen Religionen. Und dann schließlich, endlich, na, vielleicht ist Christentum auch noch was dran. Und ich bin froh, dass ich nicht mit Kirche konfrontiert wurde. In der Kirche habe ich nicht viel gelernt, aber ich bin auf Jesus gestoßen worden. Und jemand sagte zu mir, gerade du brauchst Jesus. Das hat mich umgehauen. Gerade du brauchst Jesus. Ich habe gedacht, ich brauche eine Kirche. Nein, du brauchst Jesus, nicht eine Kirche. Du brauchst nicht eine Religion, du brauchst Jesus. Und wenn Menschen Jesus finden, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer, die kommen zum Leben. Und plötzlich dieser unbegrenzte Gott wird entdeckt. Aber viele Menschen kommen viel zu spät, wenn alles schon in Trümmer liegt, ihr ganzes Leben am Ende ist, wenn sie weder ein noch aus wissen, wenn sie Krebs und Geschwüre haben, vollkommen ruiniert sind, fix und fertig und verdattert stehen sie da und sagen, wo ist Gott? Aber vorher haben sie nicht gefragt nach Gott. Das ganze übrige Leben, Jahre, Jahrzehnte nicht nach Gott gefragt, erst wenn der Karren verfahren ist. Die Bibel sagt, wir sollen Gott suchen in unserer Jugend. Nicht alles, wenn alles in Schrott ist. Wir sollten Gott fragen, bevor wir loslegen und nicht, wenn wir Chaos haben. Die meisten benutzen Gott als Nothelfer, als Reserverat. Wenn der Karren verfahren ist, Herr, rette mich! Dann kann er retten, wenn er will, aber er muss nicht retten, er ist nicht verpflichtet. Dann sag, wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, ja, wo warst du die ganze Zeit? Jetzt soll ich dich retten, jetzt soll ich dir helfen, jetzt soll ich dich durchfüttern, jetzt soll ich dich tragen, jetzt soll ich dich heilen. Wo warst du die ganze Zeit? Es ist Gnade, wenn Gott es tut, aber er ist nicht verpflichtet. Und deshalb, Leute, wir müssen da sehr vorsichtig sein, wenn wir dann Gott Vorhaltung machen, ja, der hat mir nicht geholfen. Hast du Gott geholfen, als er dich gebraucht hat? Herrsche darüber. Wo ist deine Herrschaft über den Ärger? Du bist verletzt worden und fast jede Krebskrankheit und jeder Krebs entsteht durch eine Verletzung. Egal, ob es das Nadelstich ist oder das Bienenstich ist oder Wespenstich ist oder böse Worte sind, ist immer eine Verletzung. Und wo warst du, als du verletzt worden bist? Hast du da den Herrn gefragt, zu ihm gebetet? Herr, guck mal, was mir passiert ist. Römer 1, jeder Mensch weiß von Gott, aber er hat Gott nicht gesucht und meistens viel zu spät wacht er dann auf und kommt und rennt zum Herrn und sagt, Herr, wo bist du? Gott vergewaltigt niemand. Es wird so einfach für Gott, hier auf dieser Erde zu herrschen, aber er hat dem Menschen freien Willen gegeben. Jeder Mensch hat freien Willen, kann schalten und walten, wie er will. Gott wird niemand vergewaltigen. Er sagt, macht euch die Erde untertan. Wenn Gott einen vergewaltigen würde, das wäre furchtbar. Also ich möchte diesem Gott nicht begegnen. Gott zwingt niemand zu einem guten Leben. Gott zwingt niemand zu einem harmonischen, sauberen, positiven, ausgeglichenen Leben. Gott sagt, du kannst wählen. Du kannst Segen wählen und du kannst Fluch wählen. Wählt. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Ist ja unsere Wahl. Viele lassen sich einfach treiben wie Treibholz oder sich fallen. Die gucken gar nicht, was mit ihrem Leben passiert. Ihnen ist ihr Leben nicht wert. Sie kümmern sich nur um sich. Sie wollen essen und trinken und gute Tage sehen, aber sie wollen nichts dafür tun und nichts dafür hergeben. Viele kümmern sich nicht um ihr Leben und vor allem um ihre Ewigkeit. Die lernen lesen und schreiben, aber die lernen nicht leben. Gott hat uns zum Kämpfen geschaffen. Jetzt wird es ernst, Leutchen. Er hat uns berufen als Kämpfer. Und er hat uns berufen, sich durchzusetzen. Und deshalb sagt er auch in den Sendschreiben, wer da überwindet, nicht wer sich gehen lässt, sondern wer da überwindet. Wir müssen uns durchsetzen, wir müssen uns behaupten, wir müssen uns beweisen in diesem Leben. Uns wird nichts erspart. Das ist also unsere Berufung. Und du herrsche darüber. Tritt die Herrschaft an. Und worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land gehört euch. Dir gehört nichts vom Leben, weil du das Leben nicht einnimmst. Wir müssen uns aufmachen und sagen, ich muss etwas tun für mein Leben. Und nicht nur an Schlaraffenleben denken und Schlaraffenland denken. Nein, Gott hat gesagt, kämpfe. Kämpfe den guten Kampf. Das gilt Kampf des Glaubens, aber gilt auf allen anderen Gebieten des Lebens auch. Wenn wir nichts tun, was wir tun sollten, und du weißt es, wir müssen wie Lachse oder Aale oder andere Tiere. Wir müssen wieder zu dem Ursprung unseres Daseins zurückkommen. Wir müssen wieder dort zurück. Egal wie, wir müssen diese Hindernisse, diese Schwierigkeiten überwinden. Wir müssen zum Ursprung aller Dinge zurückkommen. Das ist zum Herrn. Dort leiche ich. Nur dort. Und Jesus hat uns nirgendwo ein Schlaraffenleben versprochen. Vergiss dieses dumme Gefasle von Christen. Also glaube und es wird alles gut. Nein, kämpfe und es wird gut. Du bist zum Kämpfen berufen. Kämpfe den guten Kampf. Das Land, das gelobte Land. Weißt du, die Wüste war schön und wunderbar. Weißt du, diese Wüste, das war übernatürliches Leben. Da war Manna da, da waren Wachteln da, da war Fels in der Wüste da, da war die Wolkensäule da, da war alles da. Aber jetzt kommen sie ins gelobte Land. Das ist entsetzlich. So habe ich mir das gelobte Land nicht vorgestellt. Weißt du, immer gehört, Milch und Honig fließt dort. Aber weißt du, was im gelobten Land ist? Feinde, 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 die haben kein Herz für dich und du musst diese Feinde besiegen und du musst kämpfen wie Josua, Sonne stehe still, Mond stehe still, ich muss meine Feinde heute noch erledigen. Und das Land ist ausgeteilt, weißt du, das Land ist verteilt worden, die Verheißungen sind da, der Segen ist da, aber du musst jetzt den Segen erfüllen mit Leben. Uiuiui, Bruder, mal tu das, das Leben ist schwer. Das Leben ist schwer. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist unsere Sendung. Deine Berufung ist, wie Schafe unter die Wölfe zu gehen. Sei klug und sei ohne falsch. Komm durch oder komm um. Komm durch oder komm um. Weißt du, so viele, sie kümmern sich nicht um ihre Gesundheit. Erst wenn alles flöten gegangen ist, dann schreien sie. Oh, wenn sie krank ist, wo ist der Arzt? Wenn der Arzt Krebs diagnostiziert oder dann sucht man überall Hilfe, da schluckt man alle Pillchen und alle Salben und alle Täschchen und so weiter, klammert sich an jedem Strohhalm, wenn alles zu spät ist. Aber man sollte in guten Tagen Stroh sammeln und Strohhalme sammeln genug und rechtzeitig auf die Bremse treten und nicht erst, wenn man bei Rot durchgefahren ist und schon geknallt hat. Viele kommen erst viel zu spät zur Besinnung. Was ist passiert? Wenn sie schon in diesem Sog des Verderbens sind. Viele kommen erst zur Besinnung, wenn sie auf dem Totenbett liegen und nichts mehr zu retten ist. Also hol jetzt Billy Smith, hol einen Befreier, hol jetzt einen Beter, hol jetzt irgendeinen Heiler. Ja, da nützen die ganzen Heiler nicht. Du sollst so in guten Tagen den Heiler suchen. In guten Tagen den Segen Gottes suchen. Und dann erst auf dem Totenbett, nicht erst dann, wo sind die? Der ist oft zu spät, dann hat der Körper nicht mehr genug Kraft, um das alles zu erfassen, zu begreifen. Der ist auf die Uhr ausgelaufen, der ist schon alles ausgelaufen, da ist ja nichts mehr da. Gott kann Wunder wirken, aber der macht es nicht. wir sollen rechtzeitig erkennen, um was es geht. In 1. Korinther vom Abendmahl, wo da die Rede ist, warum sind so viele krank und schwach und manche sind sogar vorzeitig gestorben. Viele sterben vorzeitig. Niemand muss vorzeitig sterben. Gott hat uns immer langes Leben verheißen. Lies mal Psalm 91, langes Leben, viele Jahre. Warum sterben viele vorzeitig? Was begrenzt Gott, was begrenzt dein Leben? Wenn ich Gott sage, ist es dein Leben gemeint. Was begrenzt dein Leben? Und da heißt es, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können beim Abendmahl, sind viele vorzeitig entschlafen, sind schwach, sind gebrechlich, sind krank geworden, nur weil sie den Leib des Herrn nicht erkennen. Weißt du, die Einheit des Leibes Jesu Christi, die Gemeinschaft der Heiligen, Jesus das Haupt und wir die Glieder, wenn durch deine Glieder keine Kraft Gottes fließt, wenn Gott nicht durch dich wirkt und du den Leib, die Funktion des Leibes nicht erkennst und wenn du die Hände nicht gebrauchst, das, was Gott dir gegeben hat, weil sie den Leib des Herrn nicht erkennen. Es ist nicht nur, dass du zwischen Bruder und Schwester nichts hast und kein Knatsch und kein Streit. Nein, das ist noch viel mehr. Gott hat uns zum Dienen berufen. Und wir begrenzen Gott, wenn wir die Glieder, die wir sind, die wir sein sollten, nicht benutzen. Gutes zu tun. Sich zu verausgaben, die zweite Meile zu gehen. Das ist unser Auftrag. Und wenn du fest beim Marschieren bist, dann bist du fit bis in hohem Alter. Da ist jetzt einer mit 100 Jahren sogar beim Marathon mitgelaufen. Manche liegen schon im Grab und verfaulen, sind schon vollkommen verfault. Aber dieser läuft noch Marathon und zwar, weil er immer trainiert und bei jedem Wind und Wetter rausgeht und nicht im Bett liegen bleibt und nicht vorm Fernseher sitzt. Es liegt ja an uns. Es liegt ja an uns, wenn wir verfaulen, wenn wir vergammeln, wenn wir unsere Energie verschleudern und nichts mehr in uns haben. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wenn du nicht mehr kämpfst und sagst ja so, weiß ich möchte nur in Frieden leben. Das ist, Jesus sagt, und du wirst entsetzt sein, Jesus sagt, ich bin gekommen, Feuer auf Erden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert auf Erden zu bringen. Ich bin gekommen, Zwietracht, Kampf auf diese Erde zu bringen. Du hast ein falsches Bild von dem lieben Gott. Frieden, ach, süßer die Glocken, die klingen, als in der Weihnachtszeit. Vergesst es. Gott hat uns nicht Frieden gebracht, er hat uns Kampf gebracht. Und sagt, macht euch die Erde untertan. Weißt du, was das bedeutet? Ergreift ihr Herrschaft, erobert Stück für Stück. Und das gelobte Land, diese Erde, dein Leben, muss Stück für Stück erobert werden. Das muss bei mir auch. Das, was ich euch predige, mache ich ja jeden Tag. Deshalb diese Proklamationen. Und ich proklamiere, das Land gehört mir. Und ich proklamiere so lange, bis ich selber daran glaube und bis die anderen daran glauben. Und bis ich es habe. Wenn du lang genug etwas proklamierst und bekennst und predigst und betest und Gott dankst schon dafür, obwohl du es noch nicht hast, du wirst kriegen. Du begrenzt Gott, wenn du nicht beanspruchst. Gott will dir alles schenken, alle Verheißungen sind Ja und Amen bei ihm. Aber die müssen bei dir auch Amen sein. Ja, Herr, ich glaube, dass du das mir versprochen hast und ich nehme das Land ein. Viele rufen Gott erst um Hilfe, wenn nichts mehr läuft, wenn sie sich so verstrickt haben. Aber Gott will nicht, dass du dich verstrickst und gefangen bist. Nein, Gott will, dass du gar nicht reinkommst in die Schwierigkeiten. Dass die Schwierigkeiten vor dir davonlaufen, wenn sie dich sehen. Weißt du, ich habe mal eine Freizeit, da waren ja vielleicht 15 bis 20 Pastorenkinder in dieser Freizeit, Jungs und Mädels, Pastorenkinder, und damals war die Jesus People Bewegung. Dann kommt ein Junge zu mir in die Seelsorge und sagt, Bruder, mal tu das, ich habe ein Problem. Weißt du, muss ich extra in die Sünde fallen, rauschgesüchtig werden, muss ich zuerst mal das und das und das alles durchmachen, damit ich auch ein Zeugnis habe wie die? Und ich konnte zuerst mal gar nichts dem Jungen sagen, einem Pastorenkind, der ist im behüteten Haus aufgewachsen und er musste das alles gar nicht durchmachen. Muss ich das alles durchmachen zuerst, damit ich auch ein Zeugnis habe? Nein, habe ich gesagt, weißt du, es ist ein viel größeres Zeugnis, wenn du da gar nicht mal hineinkommst, wenn du nicht rauschgiftsüchtig wirst, wenn du nicht Alkoholiker wirst, wenn du nicht deine Gesundheit ruinierst, wenn du das alles gar nicht mitmachen musst, das ist ein größeres Wunder, wenn Gott dich davor bewahrt. Und wenn du das nicht alles machen musstest, deine Ehe ist nicht kaputt gegangen, deine Firma ist nicht pleite gegangen, deine Gesundheit ist nicht ruiniert worden. Ach, das ist doch Wunder Gottes. Und da ist Grund zum Danken. Und zu sagen, Herr, ich danke dir. Das ist viel größeres Wunder, als in der Hölle zu landen und dann wieder aus der Hölle irgendwie sich rauszukraxeln und rauszuarbeiten. Hölle, weißt du, was Hölle und Himmel, weißt du, die meisten Leute haben Probleme mit Himmel und Hölle. Für mich ist Hölle die Abwesenheit Gottes, die Ferne Gottes. Und Himmel ist die Gegenwart Gottes. Und immer, überall, wo Gott ist, egal wo, selbst unter den schlechtesten Umständen, da ist Himmel auf Erden. Und unser Wandel ist im Himmel, weil Gott gegenwärtig ist. Und wo Gott nicht ist, kann der schönste Platz sein, sogar im Paradies ist die Hölle. Immer wo Gott nicht ist. Die Abwesenheit Gottes ist Hölle und die Anwesenheit Gottes ist Himmel. Ganz einfach. Ganz einfach. Deshalb dein Wille geschehe auf Erden. Mach die Erde zum Himmel und nicht zur Hölle. Mach die Erde zum Himmel. Bring Gott hier in dieses Land, in deine Umgebung, in deine Familie. Preise Gott, bete Gott an. Unsere Einstellung zu Gott bestimmt, was passiert von Gott aus oder nicht. Unsere Einstellung begrenzen Gott. Und wenn wir sagen, Gott, du kannst alles, Halleluja, du bist mein Gott und ich preise dich und ich habe mit dir Gemeinschaft, ich liebe dich über alles in dieser Welt, du wirst empfangen. Deine Einstellung ist so wichtig für den Empfang. Ich möchte euch einladen, Psalm 78 aufzuschlagen. Ich wollte eigentlich den ganzen Psalm, alle 42 oder 56 Verse lesen, aber das ist zu lang, ihr kommt heute nicht nach Hause. Ich überfliege das nur. Da heißt es, er richtet ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und so weiter. Gott gibt uns in der Geschichte, gab uns in der Geschichte viele Zeugnisse, viele Beispiele, viele Vorbilder. Und wir haben das Wirken Gottes damals, und das musst du nur noch sagen, Herr, was du damals getan hast, was du einmal gekonnt hast, was du einmal geschafft hast, das kannst du auch ein zweites Mal. Und so übertragen wir Gott auf hier. Aber wenn die sagen, nein, damals war es so wunderbar. Wie fangen die Märchen an? Es war einmal. Und wenn wir hergehen und einfach sagen, es war einmal, vergiss es, dass du begrenzt Gott, wenn du sagst, es war einmal. Du musst sagen, Herr, was du damals getan hast, das tust du heute, jetzt und hier auch noch. Hebräer 13, da heißt Jesus Christus derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Begrenzt doch Gott nicht auf damals. Begrenzt Gott nicht auf jenseits, auf hier. Weißt du, wir sind so fromm. Wir drücken uns vor hier. Dein Wille geschehe hier auf Erden. Martha, als der Lazarus, als Jesus kommt und der Lazarus stinkend schon im Grabe liegt, dann sagt sie, ja Herr, ich weiß, bei der Totenauferstehung, da wird mein Bruder auferstehen. Nein, Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, und zwar jetzt gleich. Der wird leben. Und ich bin gekommen, deinen Bruder aufzuwecken. Ja Herr, eins bei der Totenauferstehung, tausendjährigen Reich oder... Viele vertrösten sich auf das tausendjährige Reich und wissen nicht, dass er endet in die größte Katastrophe aller Zeiten. Also für mich ist das tausendjährige Reich kein Trost und ich erwarte auch das tausendjährige Reich nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte gar nicht mehr da sein. Weil das tausendjährige Reich ist die größte Katastrophe aller Zeiten. Lies mal, der Teufel wird noch einmal losgelassen werden und da, wo bisher Frieden war, da wird Chaos auf dieser Erde herrschen. Die vertrösten sich immer auf später. Jetzt ist der Tag des Heils. Und nicht damals, irgendwie früher, heute. Begrenze Gott nicht auf damals oder auf morgen, sondern nimm Gott in Anspruch heute. Nimm Gott in Anspruch heute. So, früher diese Geschichte, unsere Vorfahren, diese wunderbaren Wunderberichte und so weiter. Es ist gut, dass du dies liest und sagst, Gott, du hast damals Israel versorgt, du kannst heute auch versorgen. Du hast dich nicht geändert. Wenn wir glauben, dass Gott älter geworden ist, schwächer geworden ist, kränker geworden ist, gebrechlicher geworden ist, blinder geworden ist, sich verändert hätte irgendwie, dann begrenzen wir Gott. Wir sollen anfangen, an einem unbegrenzten Gott zu glauben. Und zwar hat gar nicht abgenommen. Bei Gott ist alles ewig. Bei Gott ist alles ewig. Wir nehmen sein Jetzt und übertragen es auf unseres. Wir sind gebunden an Raum und Zeit, das ist leider so und so weiter. Hier lese ich dann weiter, Vers 12. Vor ihren Vätern tat er Wunder in Ägyptland und. Da wird aufgelistet, was er alles so getan hat. Lies von Vers 12. Und so weiter. Er teilte das Land, er teilte die Ströme und so weiter. Vor unseren Vorfahren. Weißt du, wir hören gerne Geschichten von früher. Deine Bibel nützt dir nichts, wenn sie nicht angewandt wird heute. Die Bibel ist nichts anderes als ein Handbuch, als eine Betriebsanleitung. Du kaufst dir ein so kompliziertes Gerät, das ist dein Leben. Das bekommst du von Gott. Und jetzt, wie bediene ich das? Also jetzt musst du anhand der Bedienungsanleitung hergehen, wie bediene ich das? Und da heißt es, bevor sie einstecken, zuerst mal die Bedienungsleitung durchlesen. Bevor du loslegst in deinem Leben, du solltest die Bedienungsanleitung durchlesen. Bevor du irgendeinen Schmöker, ich habe nichts gegen Büchertisch, aber bevor du irgendeinen frommen Schmöker liest oder irgendwas hörst und so weiter, lies deine Bibel mal durch. Da steht alles drin. Du sagst ja, ich kann mir alles nicht behalten. Nein, brauchst auch nicht alles behalten. Aber weißt du, dein Computer muss alles speichern mal. Und dein Computer muss einmal was aufgenommen haben. Dann kannst du auch, dann kann es auch wiedergebracht werden. Meine Bibel sagt, und der Heilige Geist wird es euch wiederbringen. Du kannst alles nicht behalten. Die Leute konnten damals, was Jesus gepredigt hat, auch nicht behalten. Aber der Heilige Geist wird alles wiederbringen. Und der Heilige Geist wird euch alles erinnern. Und jetzt diese Betriebsanleitung durchlesen. Von früher. Da wurde alles festgelegt. Und jetzt musst du einprogrammiert werden auf das Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, und zwar wie die Schrift sagt, nicht wie der Pastor sagt und nicht wie die Kirche sagt und nicht wie die Religion sagt, wie die Schrift sagt. Du musst es nach der Schrift gehen. Die Betriebsanleitung ist schwarz auf weiß festgeschrieben. Und jetzt liest du, unser Vorfahren, damals, so viel Gutes haben sie erlebt. Und sie haben trotzdem gesündigt und trotzdem Fehler gemacht. Dennoch sündigten sie und so weiter. Da heißt es, sie glaubten nicht, obwohl Gott ihnen so viel Gutes getan hat. Und immer wieder haben sie Gott widersprochen und so weiter. Er beschenkte sie trotzdem, immer wieder Gutes getan. Das ist, weißt du, Gott überschüttet uns ständig mit Gutem. Und wir vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Er gibt uns immer wieder neue Kraft. Und die, die auf den Herrn hoffen, Gott erzieht uns, Gott erlaubt Mangel und Zusammenbrüche, Gott erlaubt Krisen. Und ich habe euch gesagt, warum Probleme da sind. Probleme sind dazu da, dass Gott sich verwirklicht in unserem Leben, dass wir zu Gott wieder zurückkommen. Wir laufen sonst Gott weg. Das ist also so, wie die Probleme sind wie Leitplanken. So am Straßenrand, dass du nicht über, das sind Probleme. Sobald du an der Leitplanke rankommst, da kracht es. Und du wirst schön aufpassen, nur Mittelstreifen, sodass du Mittelstreifen hast. Und deshalb ist es im christlichen Leben, und ich möchte euch als Kinder Gottes ganz arg empfehlen, begrenze Gott nicht, fahr nicht immer an den Leitplanken, da kracht's und knallt's. Und dann kommst du nachher mit dem verbeulten Karren nach Hause. Weißt du, was du machen solltest? Am Mittelstreifen. Halt dich am Mittelstreifen. Wir brauchen für unser geistliches Leben eine gesunde Mitte. Und zwar richtig ausgewogen. Nicht zu hoch, Halleluja, und nicht zu tief. Wir brauchen ein ausbalanciertes Leben. Es ist so wichtig, diese Mittelstreifen. Um erlöst zu werden, gibt es keinen Mittelweg. Keinen goldenen Mittelweg. Aber um nachher das gute Leben zu leben, du musst die gesunde Mitte finden. Nicht das zu viel und nicht das zu viel. Ausgewogen. Und du weißt auch im Leben, von dem zu viel ist nichts. Auch wenn es noch so gut schmeckt. Und von dem zu wenig ist auch nichts. Auch wenn und so weiter. Wir brauchen dieses ausbalancierte, ausgewogene Dasein. Und das ist diese goldene Mitte. Begrenze Gott nicht. Wenn du in Extreme verfällst, wirst du dich nicht wundern, wenn es bei dir knallt und quietscht und streift und Krach passiert. So, ich gehe schnell weiter. Sie hielten seine Gebote nicht, diese lieben Israeliten. Sie hielten nicht. Der Schöpfer hat ihnen ganz klar gesagt, um was es geht. Er hat sie geschaffen und hat für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen. Sie haben eine Berufung gehabt, aber sie haben das nicht getan. Und sie versuchten Gott trotzdem und trotzten ihm. Wenn wir Gott verlassen, verlässt Gott uns auch. Macht er bei uns auch nicht mit. Und dann überlässt er uns sogar unseren Peinigern. Dann sagt er, jetzt such dir andere Herren. Unsere Zuneigung oder Abneigung zu Gott bestimmt unser Schicksal. Unsere Zuneigung oder Abneigung. Wenn du den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften liebst, wird es dir gut gehen. Tust du das? Liebst du Gott wirklich aus ganzem Herzen oder nur mit dem Mund? Wir sind große Maulhelden. Ja, Herr. Aber wenn es darauf ankommt, dann verleugnen wir den Herrn, werden feige, kriegen weiche Knie. Denk an unseren Bruder Petrus. Es ist nicht, was du sagst. Es kommt darauf an, was du tust. Deine Taten zählen mehr als deine Worte. Worte sind Blabla. Alle Worte, die du sprichst, sind Blabla. Aber das, was du tust, wie lebst du? Wenn du an Gott glaubst, dann hältst du dich nicht an bestimmte Dinge, woran sich die Menschen dieser Welt halten, dann gehst du deinen Weg und sagst, Gott hat mir was anderes gezeigt. Ich habe was anderes erkannt. So, Gott muss man genauso einnehmen wie ein Medikament. Was nützt dir das beste Medikament, wenn du nicht einnimmst? Wenn du nur Beipackzettel liest, dem Arzt und der Apotheke alles überlässt, aber nicht selber dieses Medikament einnimmst. Die Israeliten begrenzten Gott. Gott konnte viel, hätte viel mehr ihnen geben und an ihnen tun können, aber sie haben Gott nicht eingenommen. Sie haben nicht mit Gott mitgemacht. Gott würde viel mehr für dich tun und dir viel mehr zugestehen und zutrauen. Und in dir steckt viel mehr drin, als was du an den Tag manchmal legst. Aber ohne Gott bist du wie eine Pflanze ohne Wasser. Wie ein Mensch ohne Nahrung. Seine Hand ist nicht so kurz geworden, dass er nicht helfen könnte. Seine Macht hat er bereits gegeben. Du hast alles da, was du brauchst. Du musst jetzt nur konsequent umsetzen, und zwar in kleinen Schritten. Herr, ich habe Krebs. Puh, ich habe auch Krebs mal gehabt, bin aber Gott sei Dank geheilt worden. Also ich lebe noch gut und meine Frau kann bestätigen, bin so hergekommen. War noch jung, viel zu jung, um zu sterben. Wenn du dich dem abgibst, dich mit Krankheit beschäftigst, wundere dich nicht, dass du diese Sachen anziehst wie ein Magnet. Wenn du Armut, dich mit Armut beschäftigst, wundere dich nicht, wenn Armut kommt. Wir können uns nicht leisten, wir haben das nicht, das geht nicht. Und so weiter. Wir müssen hier etwas begreifen, etwas verstehen mit unserem Mund. Was du sagst, was aus dem Herz, aus deinem Herzen, nicht aus deinem Kopf, was aus deinem Herzen rauskommt, was du ständig bekennst und ständig vorbetest und ständig runterleierst. Wir sind nichts, wir können nichts, aus uns wird nichts. Wundere dich nicht, wenn es aus dir nichts wird. Du begrenzt es mit deinen Worten, diese Israeliten. Lies mal diesen Psalm 78. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Sie fahren auf wie Adler. Überlass dich Gott viel mehr. Verwirkliche Gott in deinem Leben. Entfalte Gott in deinem Leben. Tue die Dinge, die er dir gesagt hat. Und dann fang an, mit Gott umzugehen. Und nicht nur am Sonntagmorgen. Und zwar morgens, wenn du aufstehst, am besten schon nachts, bevor du aufstehst. Herr, redet. Was ist heute dran? Wenn ich Gott nur gelegentlich mal anfrage, muss ich mich nicht wundern, wenn ich nur auch gelegentliche Erfahrungen mit Gott mache und mein Leben nur gelegentlich mal läuft, so tuckert. Weißt du, das springt er mal an und dann läuft er eine Weile und dann ist wieder vorbei. Ist gelaufen. Immer nur gelegentlich. Wenn du was gelegentlich tust, fang an, permanent, konsequent was zu tun. Und fang an in kleinen Schritten. Und fang an nicht zu sagen, Krebs. Bevor ich an Krebs rangehe, das habe ich in meinem persönlichen Leben gelernt und das freut mich an Billy ganz toll, was er sagt, bete zuerst mal für Kopfschmerzen. Wenn du Kopfschmerzen im Griff kriegst und Krebs fängt mit Kopfschmerzen an. Sorgen, Verletzung, Ärger, Bitterkeit, alles was euch im Kopf rumdreht. Fang an mit Kopfschmerzen und sag, Herr, ich besiege in deinem Namen meine Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, fahrt aus. Mach das und dann wirst du sehen, wo deine Kopfschmerzen sind, die rennen um die Ecke. Du musst gucken, wo sind sie geblieben. Und das machst du vielleicht 5-mal am Tag. Ist es egal, wie oft du es machst. Wir sollen Dämonen vertreiben. Dämonen sind nichts anderes wie Gedanken, die nicht von Gott kommen. Wie Geister, die nichts mit Gott zu schaffen haben. Die gottesfern sind. Das sind Dämonen für mich. Dämonen sind nicht irgendwelche blöden Geister da oder Grunzen oder sonst was. Nein, Dämonen sind Gedanken. Gedanken sind Mächte. Und Gedanken, die nicht von Gott sind, sind Dämonen. Und deshalb, hör auf mit dem Quatsch da. Hör auf mit diesem Blödsinn. Und hör auf diese alte Leier. Jesus trieb die Klageweiber raus. Das waren Dämonen. Totengeister. Er trieb die Klageweiber raus. Und dann hat er erst die Toten auferweckt. Dann passierte etwas. Also in kleinen Schritten. Und dann fang an, lass mich mal vielleicht ein anderes Bild nehmen. Ich habe dieses Bild verwendet statt Kopfschmerzen. Fang an, wenn du viel Geld brauchst, und wir alle brauchen Geld. Ist irgendjemand, der kein Geld braucht? Der soll die Hand strecken. Da ist ein Millionär unter uns. Nein, wir brauchen alle Geld. Wenn du Geld brauchst, ich möchte dir Mut machen, wie komme ich ans Geld ran? Wie kriege ich Geld? Wie ziehe ich Geld an? Fang an, für 10 Euro zu beten. Lieber Gott, ich brauche heute 10 Euro. und du betest so lange, bis deine 10 Euro gekommen sind. Und wenn du die 10 Euro empfangen hast, dann erweiterst du deine Grenzen. Die Bibel sagt, erweitere deine Grenzen. Dann betest du um 100 Euro. Und das ist wie die Heilige Schrift uns lehrt, wir müssen uns an die Bibel halten. Erweitere deine Grenzen. Jedes Mal, wenn du einmal ein Wunder erlebt hast, erlebst du das nächste Mal, erweitere deine Grenze, erlebe ein nächstes Wunder, ein größeres Wunder. Jetzt, Herr, du hast mir gestern 10 Euro gegeben, heute brauche ich 100 Euro. Und du wirst, ich sag dir, und ich kann fast dir schwören, du wirst morgen 100 Euro bekommen. Und wenn du dann dieses 100 Euro Erlebnis hast, dann wirst du übermorgen sagen, und Herr, guck mal, da ist noch so viel. Die ganze Wohnung muss renoviert werden. Braucht neue Reifen, braucht neues Auto. Jetzt brauche ich ja 1000 Euro. Und dann betest du für 1000 Euro. Wenn du für 10 Euro glauben kannst, kannst du übermorgen auch für 1000 Euro glauben. Aber wenn du heute nicht für 10 Euro glauben kannst, kannst du in 100 Jahren nicht einmal für 1 Euro mehr glauben. Wenn du das nicht kannst. Deshalb, wir müssen in kleinen Schritten anfangen. Und wir begrenzen Gott, wenn wir gleich das Große wollen, aber das Geringe verachten. Gott segnet, was da aufsprießt. Fang an in kleinen Schritten und sag, Herr, ich brauche jetzt hier 10 Euro. Probier es mal. Und dann überleg einmal, wie komme ich an diese 10 Euro? Wo liegen die? Gott will dir zeigen, wie du diesen Teufelskreis durchbrechen sollst, von Armut oder was auch immer ist. Und wenn du einen Dämon, einen negativen Geist gedemütigt hast und er hat sich vor dir gebeugt, dann, wenn du dann weiterkommst, dann machen sie alle Bücklinge. Das ist meine Erfahrung. Weißt du, wenn du einen Dämon mal besiegt hast, du musst bei einem anfangen, nicht bei 100. Und nicht bei einer Legion. Fang bei einem Dämon, bei einem negativen Gedanken, was dich so fix und fertig macht. Und zwar immer. Das regelmäßig dich fertig macht. Das erledige mal und dann wirst du sehen, wie dann diese Dinge passieren. Ich habe in meinem Leben so angewöhnt, wenn ich Probleme habe, habe ich ja jeden Tag Probleme und so eine ganze Menge. Und ich sage, was ich mache mit meinen Problemen, ich schreibe auf meine Probleme zuerst mal auf dem Zettel, was für Probleme hast du heute? Und dann gebe ich Noten, 1 bis 10. Und dann note ich und dann gebe ich so also Nummern. Und das schwerste Problem packe ich als erstes an. Das schwerste Problem. Natürlich, ich habe schon Erfahrung jetzt von 10 Euro auf 100 Euro. Und ich habe gelernt, wenn ich das schwerste Problem, was mir am meisten zu schaffen macht, wovor ich am meisten zittere, was mir am meisten Sorge macht, was ich sage, also die werden dich nicht reinlassen, die werden dich nicht aufnehmen, die werden dir nicht zuhören. Weißt du, der Teufel erzählt mir alles Mögliche. Und wenn ich dann dieses schwere Problem in Angriff nehme, bin ich so verblüfft. Die anderen, die mache ich mit Klacks. Die anderen mache ich dann mit Klacks. Denn wenn ich das Schwerste zuerst einmal gepackt habe, mit Gottes Hilfe, das Schwerste. Deshalb fürchte dich nicht vor dem Schwersten. Gott gibt dir Probleme, verschiedene Grade. Und fang mit dem Schwersten an, das Kreuz als erstes. Wenn du das Kreuz gepackt hast, hast alles andere auch gepackt. Begrenze Gott nicht. Herr, nur die Riesen sollst du wie Brot fressen. Den Teufelskreis sollst du durchbrechen. So, Gott ist da und er wartet auf dich, bis du was tust. Ohne dich macht er nicht. Was grenzt Gott noch aus und bremst Gott und behindert Gott? Unsere Angst. Unsere Angst. Was passiert, wenn es nichts passiert? Ha, hast wenigstens was probiert. Hast eine Erfahrung gemacht, wenn es nichts passiert. Angst begrenzt Gott. Wir sollen ohne Angst sein. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr vor jedem Problem Angst. Es gibt kein Problem, wovor du in der Welt keine Angst hättest. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geh drauf zu. Angst. Gib dich nicht auf. Geh nicht vor deinen Gespenstern in die Knie, sondern deine Gespenster müssen vor dir in die Knie gehen. Geisterfüllte Menschen treten mit Zivilcourage, mit Autorität und Selbstbewusstsein ein. Und du herrsche darüber. Und du kannst dich darauf berufen, lieber Gott, du hast mir gesagt, ich soll darüber herrschen. Ich soll über diese Sorge, über diese Not, über diese Krankheit, über diesen Mangel, egal was in dieser Welt um mich herum passiert, ich soll darüber herrschen. Und jetzt möchte ich das tun. Ich soll darüber herrschen. Gott herrscht nicht. Ich habe noch nicht erlebt, dass Gott für mich etwas tut, hier auf dieser Erde. Aber er hat mir alles gegeben im Himmel. Dein Wille geschehe jetzt hier, Vater. Und ich übertrage das und sage, Gott ist Herr, der herrscht im Himmel, hat uns große Verheißungen gegeben. Und ich klammere mich an die Zusagen Gottes, wenn du tust das, dann tue ich das. Das funktioniert. Durch Jesus haben wir ein neues Leben. Wir haben neuen Glauben, neue Hoffnung, neue Kraft und neue Stärke. Vertrau dem Herrn, dass du es schaffst mit Gottes Hilfe. Und leb nicht nach deinen begrenzten Vorstellungen von früher. Weißt du, du hast den Heiligen Geist. Und in der Bibel heißt es einmal, und er gibt uns ein neues Herz und neuen Geist und neue Gedanken und neue Motive und neue Einstellungen. Lass dich vom Heiligen Geist motivieren. Und es ist alles vollbracht, alles bezahlt. Ich fange jetzt neu an zu existieren. Und du sollst darüber herrschen. Die Sünde, Kain, liegt vor der Tür. Gott wird nicht über meine Sünden herrschen. Ich muss über die Sünde, die vor der Tür liegt, herrschen. Ich muss die Dinge im Griff kommen und sagen, komm, bitte putz das bitte weg hier. Und ich muss Befehle austeilen. Und ich muss sagen, was mit der Sünde vor meiner Tür passiert. Und ich muss die Sünde vor meiner Tür entsorgen. Ich muss das machen. Das macht nicht der liebe Gott. Und du herrsche darüber, auch über die Sünde. Also die erste große Herrschaft, wo Gott den Menschen gab, das war beim Kain, hat der Kerl elendig versagt. Und du herrsche den Hass. Herrsche über den Hass gegen deinen Bruder. Lass doch den. Also ich kann mir vorstellen, also man gibt diese Bilder, verschiedene Bilder, die Künstler haben es gemalt. Weißt du, Abel, sein Rauch ging direkt zum Himmel, Kain, sein Rauch ging so runter und dann so Tiefdruck hat es gehabt. Vergiss es. Egal wie die Atmosphäre ist, werd nicht böse auf deinen Bruder. Interessiert dich gar nicht so groß wie dein Bruder. Du geh deinen Weg und diene Gott. Begrenze Gott nicht. Und weißt du, du begrenzt Gott, wenn du dich mit anderen misst, mit anderen vergleichst, wie geht es den anderen und so weiter. Du herrschst über diese negativen Gefühle dem anderen gegenüber. Das ist die erste große Herrschaft. Die Sünde liegt vor der Tür. Lass sie nicht rein in dein Leben. Du kannst zornig sein. Und jeder Mensch darf zornig werden. Und ich habe nichts gegen Zorn. Die Bibel hat auch nichts gegen Zorn. Aber lass die Sonne nicht untergehen bei deinem Zorn. Du kannst zornig sein, aber dann, wenn es Abend ist, lieber Gott, ich gebe das den ganzen Zirkus ab, was da alles passiert ist. Ich ärgere mich nicht darum. Und wenn du dich nicht darüber ärgerst, dann hast du Frieden. Und wenn deine Gegner, deine Feinde wüssten, sehen könnten, wie es dir kocht, würden sie noch mehr Stoff geben, dass du dich ärgerst. Aber du ärgerst dich. Du herrsche über deinen Ärger. Aber Herr, nimm das hin. Nein. Nein, schmeiß es raus. Entsorge es. O Herr, bitte hilf mir. Nein, sagt der Herr, nimm einen Besen und feg es weg. Du bist verantwortlich, was vor deiner Tür liegt. Du bist verantwortlich, was dir zu schaffen macht, dass es beseitigst und entsorgst, wo auch immer und wie auch immer. Es ist wichtig, dass du nicht alles den anderen überlässt. Das müssen die sorgen dafür. Nein, du sorgst dafür. Das muss der liebe Gott sorgen, der Heilige Geist. Nein. Es ist wichtig, dass du Gott nicht begrenzt. Dass du nicht sagst, ja, Herr, na, woanders wirkst du, aber bei uns nicht. Gott will bei dir genauso wirken, wie er woanders gewirkt hat. Weißt du, und lass dich nicht von Leuten irritieren, die Leute vorgeben manchmal was Großes. Nein. Gott ist bei dir auch groß. Gott hat auch dir große Verheißungen gegeben. Auch du sollst an diesem großen Stück Kuchen Gottes beteiligt werden und du sollst auch den Segen Gottes empfangen, nicht nur die anderen immer. Hör auf, immer auf die anderen zu schielen. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat, das, was er durch dich, mit dir machen kann und so weiter und begrenze Gott nicht. Und Gott sagt, du sollst darüber herrschen. Und dich kann niemand zu Fall bringen. Und das ist auch so, Adam und Eva, oder unsere liebe Schwester Eva, die wäre zu Fall gekommen, wenn ein Engel erschienen wäre und gesagt hätte, Eva, bitte nimm hier von diesem Baum und iss. Denn die Engel waren ja Geisteswesen, waren über den Menschen in jenem Fall damals. Die müssen sogar aufs Paradies aufpassen. Aber nein, ein Tier, worüber die Eva herrschen sollte, ein Tier kam und sagte, Eva, das schmeckt ganz gut, probier's mal. Das macht klug noch dazu. Weiß gar nicht, hast keine Ahnung. Ich habe schon so oft daran genascht. Deshalb kann ich auch sprechen. Und zwar, weißt du, ein Tier, worüber die Eva herrschen sollte, ein Tier hat sie fertig gemacht. Und ich mache Tiere fertig. Und nicht Engel und Dämonen und Geister und so weiter. Und auch die anderen Menschen nicht. Du verführst und verdirbst noch andere Menschen, aber die machen dich nicht fertig. Die Tiere, worüber du herrschen solltest, die machen dich fertig. Eva, probier's. Und die dumme Eva, natürlich, was macht sie? Soll sie ja klug machen, wenn die Schlange das kann, kann ich auch. Und du siehst, dann kommen die ganzen Götzen und Götter. Begrenze Gott nicht. Religion ist etwas, was die Sache Gottes begrenzt. Es ist für mich erstaunlich. Jesus sagt immer wieder, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Die Ausländer, die Heiden haben mehr Glauben wie das fromme Volk Israel. Die von Religion nur wiechern und aus den Ohren Religion raushängt und Tag und Nacht nur noch Religion im Kopf haben und sonst nichts anderes mehr. Und dann sagt Jesus, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und was war dieser Glaube? Ich denke nur, diese Frau, Herr, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Herr, wenn ich dich berühren könnte, würde ich gesund werden. Weißt du, so einfältig, so schlicht, wenn ich nur könnte, gar nicht so religiös und Baba Jehova und Jahwe und Elohim und El Shaddai und was weiß ich, der ganze Namensspuk, das bringt nichts. Diese Frau sagt, wenn der Herr Herr ist, bitte hilf mir. Und dann, wenn ich könnte, und Herr, sprich ein Wort und mein Kind wird gesund. Und dann kommt dieser römische Hauptmann und sagt, ich bin ein Soldat, wenn ich ein Wort sage, dann passiert es. Herr, sprich du ein Wort und mein Knecht zu Hause wird gesund werden. Du musst sehen, du musst nicht fromm sein, um Gottes Herrlichkeit zu erleben. Die meisten, die fromm sind, erleben Gott nicht. Heiden erleben Gott viel, viel besser und viel schneller und viel einfacher, weil die nicht so kompliziert sind. Jetzt muss ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes beten. Ist es richtig so? Ja, wie komme ich da? Und dann bringen sie alles durcheinander, brechen sich die Zunge noch ab dabei. Nein, ich will es nur sagen, wie fromm, wie verdorben die Frommen sind, die kämpfen Jahre, Jahrzehnte lang. Und da kommt einer rein und sagt, was muss ich tun? Ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sprich aus, wie der Geist gibt, auszusprechen. Und der spricht schon in Sprachen, lobt und preist Gott. Und der betet 40 Jahre und fastet in der Woche einmal, dass er auch den Heiligen Geist kriegt. Und sagt, wir kriegen es nicht. Und der ist noch nicht mal in der Heiligung so richtig. Der ist noch nicht mal getauft womöglich. Weißt du, Gott durchbricht das Schema. Wenn wir mit Schemen kommen, mit Vorschriften kommen, mit Vorstellungen kommen, mit religiösen Fantasien kommen, kann Gott nichts wirken. Du musst ein Kind werden. Und wir sind Kinder? Einfältig. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ein Kind ist unschuldig. Ein Kind ist nicht verdorben. Ein Kind ist nicht so falsch programmiert und so eingeängstigt. Weißt du, Kinder haben keine Angst, bis sie Finger verbrannt haben. Da und so weiter. Und die Leute sagen, pass auf, das ist heiß, das ist gefährlich. Leute, die Erwachsenen machen die Kinder dumm. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr Gott nicht erleben. Kann das Reich Gottes nicht zu euch kommen. Deshalb auch diese Heiden, die in Israel leben, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Da decken sie das Dach ab, weil sie zum Heiler nicht kommen und lassen da den Kranken zu Jesus nieder. Und sagst, jetzt hast du den Herrn, jetzt hast du die Bescherung. Guck mal, was du damit machst. So unkompliziert. Weißt du, ich gehe nicht nach Hause, bis ich nicht gesegnet werde. Das haben sie gemacht. Das Dach abgedeckt und den Kranken da zu Jesus runtergelassen, diese vier Freunde. Viele Leute haben sich nur aufs Gesetz und Dogmen und Buchstaben sich verlassen und sagen, begrenzen Gott. Ja, aber es steht so. Naja, es steht so. Es steht so. Viele denken immer im Grenzen. Aber dass bei Gott auch Grenzbereiche gibt und dass Gott manchmal über die Grenzen geht. Und viele Fromme denken, Gott ist nur herrlich in den Grenzen Israels und Gott offenbart sich nur in Israel. Gott offenbart sich nicht in Israel. Alle großen Dinge, die Gott gegeben hat, sind außerhalb von Israel, vom gelobten Land passiert. Im Sinai, in Babylon, in Ägypten und sonst noch wo. Nicht in Israel. Aber wir, ja, das muss in der Gemeinde passieren, unter Zeugen, zwei oder drei Zeugen. Und Gott heilt Kranke. Für die hat man nicht einmal gebetet. Gott segnet Menschen, die total unwürdig sind, die es gar nicht verdient. Und je unwürdiger ein Mensch ist, desto mehr kann Gott an ihm wirken und ihn beschenken. Manche denken, ich muss perfekt sein. Mein Perfektionismus blockiert Gottes Wirken. Jemand hat gesagt, also ich kann nicht geheilt werden, weil ich nur einen Tropfen Öl nehme. Was würde er sagen, wenn ich die Flasche nehmen würde und ich habe große Flasche und ausschütten würde? Würde sagen, ein unverschämter Kerl. Also du kannst den Leuten nie recht machen. getroffen. Ja, ich habe für jemanden gebetet hier und er kommt und beschwert sich, also ich kann unmöglich gesund werden, wenn du nur einen Tropfen Öl verwendest. Nein. Ich habe die Freiheit, gar kein Öl zu verwenden. Und Leute werden auch ohne Öl geheilt. Warum muss ich Öl nehmen? Nur was in der Bibel drin steht? Weißt du, wenn wir versuchen, so auf Buchstaben zu reiten, so muss Gott wirken. Nein, sonst macht es nicht. Gott durchbricht am liebsten so immer Schemas. Gott geht querfeldein. Im Psalm 18, Vers 20, du führst mich in die Weite. Gott durchbricht Grenzen. Du führst mich in die Weite. Du führst mich in die Weite. Gott macht etwas, wenn wir anfangen mitzumachen und mitzuarbeiten, einzusetzen und sagen, ja Herr, ich bete. Es ist was Lästerliches vielleicht, was ich jetzt sage. Aber ich habe in Süddeutschland in Heilbronn eine Schwester, die wollte unbedingt Abendmahl machen oder halten. Also ich war nicht dabei, aber sie hat es gemacht. Und es war eine ganz gesegnete Stunde. Weißt du, wie sie Abendmahl gemacht hat? Ohne Traubensaft, mit Karottensaft. Frevel natürlich. Oh. Aber weißt du, als Gott darauf achten würde, ob Karottensaft oder Traubensaft oder Wein oder was es auch ist, Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut auf das Herz. Richard Wurmbrand hat erzählt, als er im Gefängnis war mit seinen Leuten dort und im Gefängnis gebetet hat, er ein Glas Wasser genommen und er hat gesagt, Herr, du kannst natürlich, das wäre so schön, wenn du Wasser in Wein verwandeln könntest, aber wir haben keinen Wein hier im Gefängnis. Und Herr Jesus, wir nehmen das Wasser jetzt und wir glauben, dass wir Wein. Und wir trinken das im Namen des Herrn Jesus. Und sie haben rumgereicht und gesegnet. Weißt du, Gott sieht das Herz und das Herz ist ausschlaggebend. Nicht der Kopf. So, wenn der Kopf im Weg steht, kann Gott nichts tun. Dein Kopf begrenzt Gott. Nur dein Herz macht freie Bahn für den Herrn. Dein Herz. Warum ich das sage? Gott arbeitet außer der Reihe. Gott geht außer der Schablone. Wir haben immer als Deutsche speziell für alles eine Schablone. Nein, Gott ist universell und er geht seinen Weg. So, fang an, Gott zu bitten und in kleinen Dingen ihn zu erleben. In ganz kleinen. Du führst uns hinaus ins Weite und es geht Stück für Stück weiter und bleibt nicht stehen. Das ist das Gefährlichste, was Gott begrenzt ist, wenn du sagst, oh Herr, danke, das ist genug. In dem Moment, wo du sagst, es ist genug, haut es wieder zurück. Und hast wieder alles verloren, was du gehabt hast. Es muss permanent immer weitergehen. Du musst über dich selbst hinauswachsen. Du musst über dich selbst entwickeln und sagen, Herr, mit dir ist zu gehen, ist Herrlichkeit. Jeder Tag ist schöner als der Tag vorher. Begrenze Gott nicht. Kinder, die sind spontan. Weißt du, Kinder streiten sich. Und dann umarmen sie sich, küssen sich wieder und spielen wieder weiter. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, spontan, flexibel, nicht nachtragend, das ist, was Gott begrenzt. Ich habe einen ganzen Katalog noch, aber das lasse ich jetzt mal. Ich will nur sagen, unsere Sünden begrenzen Gott. Unsere Sünden begrenzen Gott. Und Sünde ist nicht Ehebruch und Lügen und Diebstahl und so weiter. Das ist auch Sünde. Gegen die Gebote Gottes. Aber Rebellion gegen Gott, das ist Sünde. Nein, Herr, so kannst du es nicht machen. Das ist Rebellion. Aber nein, da muss jetzt ein besonderer Evangelist kommen, der soll die Hände auflegen, der soll mit mir beten. Aber jetzt so eine einfache Schwester, die soll mir die Hände auflegen und mit mir beten und mich gesund machen. Nein. Weißt du, wenn wir Gott Vorschriften machen, begrenzen wir Gott. Oder, Herr, den Mann, die Frau musst du mir geben. Gott weiß, wer zu dir passt. Und selbst wenn es Kasper ist. Gott weiß, wer dich schleift und fein. Aber wir wollen immer, Herr, der ist es. Kannst du, oder Herr, so und so viel Kinder und die Kinder. Nein, du musst die Kinder annehmen, wie Gott sie gibt. Wenn er dir gar keine gibt, musst du auch Dankeschön sagen. Und wenn du ledig bleibst, musst du auch stilles sein und sagen, Herr, ja, dein Wille geschehe. Rebellion gegen Gott. Und so viele Menschen sind undankbar und machen nicht aus der Situation, wo sie stehen, beherrschen nicht die Situation, wo sie stehen. Wenn ich allein stehen wäre, gut, ich bin verheiratet jetzt, aber wenn ich allein stehen würde, ich würde mein Leben genauso meistern und würde aus meiner Situation das Beste machen. Und ich würde mit dem, was ich habe, das Beste machen. Und ich mache aus meinem Leben das Beste. Und ich ernte das Beste, weil ich das Beste investiere in mein Leben und ich vertraue Gott, dass er mir hilft. Aber ich hadere nicht mit meinem Schicksal. Wenn du mit deinem Schicksal haderst, verlierst du das Leben. Oh Herr, danke, das wird schon werden. Morgen werden wir was anders machen. Und übermorgen werden wir wieder woanders sein. Ich lege mich nicht fest. In meinem Leben, ich habe ein paar Sachen gehabt. Also ich bin in Schweiz, ich habe Winterreifen gehabt und alles und so weiter. Und dann fahre ich einen Pass hoch. In meinem Leben bin ich noch nie umgedreht mit meinem Auto. Wenn ich fahre, fahre ich geradeaus und drehe nicht um. Und plötzlich rutscht es und ich merke, das Auto zieht es rüber. Und meine Frau sagt, wir fahren runter und da ist ein Pass. Und unten ist ein Abhang und so weiter. Wir drehen um. Ich habe so Komplexe gehabt, ich kämpfe heute noch dran. Wir drehen nicht um, wenn wir etwas uns vornehmen, denn ich habe nur 200 Meter gehabt und wenn ich über 200 Meter noch geschafft hätte und nicht Angst gehabt hätte, hätte ich den Pass erreicht und dann hätte ich nicht halbe Schweiz umfahren müssen. Aber nein, wir haben Angst und was wir aus Angst immer machen, Angst ist auch Unglaube. Das Auto rutscht, es geht tief runter in den Abgrund und dann habe ich umgedreht. Und weißt du, was auch passiert? Jetzt kommen die Leute, die hochkommen würden, die winken und sagen, wenn der das geschafft hat, über den Pass. Und freuen sich und sagen, dann schaffen wir es auch. Aber der wusste nicht, dass ich unterwegs umgedreht habe. Und wir orientieren uns immer nach dem, die umgedreht sind und die zurückgehen, die aufgeben, die nicht können und sagen, ach ja, guck mal an. Nein, orientiere dich an denen, die es geschafft haben. Aber das ist etwas, wo ich nage. Begrenze Gott nicht. Unsere Angst begrenzt Gott. Unser Kleinglaube begrenzt Gott. Unsere Feigheit begrenzt Gott. Und ich könnte jetzt Eifersucht, denen zeige ich es. Das begrenzt Gott auch, wenn du irgendjemand was zeigen musst, dich mit jemandem vergleichst, mit jemandem messen möchtest. Nein, lass es. Okay. Ich lerne euch ein griechisches Wort, das ihr wisst von Gott. Enthusiasmus. Wer hat das Wort schon mal gehört? Enthusiasmus. Okay. Enthusiasmus heißt es von der Gottheit erfüllt. Es kann Gott Fußball sein, kann Gott Mammon sein, kann irgendetwas sein. Für mich ist es der lebendige Gott. Enthusiasmus, wir müssen enthusiastisch sein, erfüllt vom lebendigen Gott, vom Heiland Jesus Christus, vom Heiligen Geist, erfüllt. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Gott gehe ich vorwärts. Mit meinem Gott erledige ich den Riesen. Die anderen haben sich alle hinterm Wagen versteckt, in der Wagenburg. Aber David sagt, mit meinem Gott, ich habe den Löwen erledigt, mit meinem Gott habe ich den Bären erledigt, mit meinem Gott werde ich auch den Goliath erledigen. Mit meinem Gott begrenze Gott nicht nur für Bären oder nur für Löwen oder nur für Katzen und Hunde. Nein, Gott ist unbegrenzt. Mit meinem Gott, Enthusiasmus, mit meinem Gott. Und wenn du begeistert bist von deinem Gott, schaffst es. Es gibt kein Ding auf diesem Planeten Erde, das du nicht schaffst mit deinem Gott. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Wenn ich so Olympiaspiele angucke, die springen 5,20 Meter oder 30, denke ich, guck mal, ich bin froh, wenn ich 1,10 Meter springe. Aber die springen 5 Meter und noch was. Oder werfen. Und was die alles fertig bringen, mit meinem Gott schaffe ich. Und ganz besonders bin ich bei der Paralympik begeistert. Mit Menschen, behinderte Menschen, Menschen mit Handicaps, was die alles schaffen, das ist viel mehr für mich wert als die Gesunden, die beide Füße haben oder sehen sind und so weiter. Aber die Blinden, die Biathlon laufen und schießen und so weiter, diese, die mit nichts behindert sind, die sagen, mit meinem Gott schaffe ich es. Begrenze dich nicht, dann ist auch dein Gott ein unbegrenzter Gott. Wenn du sagst, das können wir nicht, nein, nein. Wir können uns keine Kinder leisten, ich kann mir keine Ehe leisten, ich kann mir kein Haus leisten, keine Wohnung leisten, ich kann mir kein Auto leisten, ich kann mir keinen Urlaub leisten, ich kann mir gar nichts mehr leisten. Begrenze Gott nicht, mit Gott kannst du was leisten. Mit Gott kannst du was leisten. Wenn du mit Gott erfüllt bist und du betest so lang, bis der Urlaub kommt. Und vielleicht schenkt dir irgendjemand den Urlaub. Und du betest so lang, wir können uns keine Kinder leisten. Und so weiter. Vielleicht kommt jemand und sagt, könntest du nicht das Kind adoptieren? Und dann kriegst du gleich Zwillinge. Du kannst es plötzlich. Und weißt du, plötzlich wird es vor deiner Tür liegen, Kinder, so wie die Lilian Trescher, plötzlich findet sie ein Baby auf der Straße, nimmt es mit nach Hause und wird Waisenmutter vom Nil. Und fliegt sogar raus. Weißt du, wenn du anfängst, mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln, da fangen Probleme auch an. Aber es kommt darauf an, wie bewältige ich die Probleme? Wie bekomme ich sie in den Griff? Mit meinem Gott kann ich's. Mit meinem Gott kann ich in der Einsamkeit glücklich sein, kann ich in der Zweiheit glücklich sein, in der Dreiheit und der Vierheit und Fünfheit und in der Verrücktheit. Überall. Richard Wurmbrand, ein guter Freund von uns, der hat gebetet, lieber Gott, wenn ich alt werde und verrückt werden muss, lass mich einen fröhlichen Verrückten werden. Ja, es gibt auch böse Verrückte. Das ist schlimm. Weißt du, verbitterte Verrückte. Ich sitze auf dem Flughafen hier in Tegel, will mit meinen Kindern Eis essen und ein paar Flugzeuge angucken. Und wir sitzen da und da ist eine Frau, die hat so Spielzeug und spielt da. Dann kommt die Bedienung und sagt, stören Sie sich nicht, die hat meine Kinder unterhalten. Das ist eine Verrückte, sagt die Bedienung. Die kommt alle Monate mal wieder aus der Schweiz und will nur auf dem Flughafen hier sein und sitzt da und unterhält Leute so mit so Mäuschen, so Spielchen. Und da kam mir wieder fröhliche Verrückte. Sich nicht unterkriegen lassen. Die kommt so alle paar Monate nach Tegel auf dem Flughafen. Wahrscheinlich hat sie irgendeine schöne Erfahrung, ein schönes Erlebnis gehabt. Und das wiederholt sie noch einmal und sagt, hier war ich zum letzten Mal so richtig glücklich und hier mache ich auch andere Menschen glücklich. Begrenze Gott nicht. Und die Frau hat meine Kinder unterhalten mit so einem Püppchenspiel. Begrenz dich nicht und sag, das muss ich versauern. Nein, ich kann jetzt aufblühen. Ich kann jetzt aufgehen. Und ich komme zum Schluss mit dem Zeugnis von unserem Bruder Bruno Bese, der beim Heiligen Jesus jetzt ist inzwischen. Ist 98 Jahre alt geworden, als er 95 war, hat mich gerufen, Bruder Matthäus, komm, bet mit mir. Ich gehe hin natürlich, gehorch und leg die Hände auf und sag, Bruder, was willst du haben? Bete, dass der Herr mich heimholt. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht tun. Also ich kann alles beten, aber dass der Herr dich heimholt nicht. So, aber diese Geschichte von Bruno will ich noch ganz kurz sagen. Seine Gerda ist gestorben. Dann erzählt er in der Gemeinde, ich möchte heute Zeugnis geben. Und dann will ich hören, was der Bruno erzählt. Dann sagt er, ich bin so froh, dass meine Gerda tot ist. Habe ich gesagt, Bruno. Ich wollte sagen, Bruno, hör auf doch mit dem Quatsch da. Bruno, dann sagt er, weißt du, ich habe meine Gerda so lieb gehabt und ich weiß, meine Gerda ist beim Heiland im Himmel und die haben zusammen jahrzehntelang mit Banjo gespielt und auf der Straße gesungen, in den Hecken und Zäunen. Und er sagte, weißt du, jetzt kann ich aufstehen, wann ich will, kann ich schlafen gehen, wann ich will, jetzt kann ich essen, was ich will, jetzt kann ich hingehen, wo ich will und so weiter. Weißt du, es hat alles Vor- und Nachteile. Danke Gott für jeden Zustand. Und er ist alt geworden und Gott hat ihn durchgetragen bis ins hohe Alter. Wenn Gott mit einem ist, dann musst du nicht verzagen. Dann musst du nicht kleinkariert denken. Die Kleinkariertheit ist mit ein Grund, warum wir Gott begrenzen. Denk groß, habe ich gesagt, Bruno, der Herr wird dich holen. Denn unsere Zeit liegt in seinen Händen und liegt nicht in unseren Händen. Ich kann so viel beten, wie ich will, passiert nichts, wenn seine Zeit nicht da ist. Ich muss seinen Willen hier auf Erden übertragen. Sein Plan, seine Gedanken, seine Ideen hier übertragen. Und der gute Mann ist noch 98 geworden. Schönes Alter. Ohne der Gerda. Und hat gegessen, was er wollte, getrunken, was er wollte. So war glücklich. Und hat das Leben genossen. Und du solltest lernen, das Leben zu genießen. Und das ist, was das Leben unbegrenzt macht. Genießen. Und dann hat er seinen Geburtstag, ich weiß nicht, was für einen, und er hat überlegt, was soll man einem alten Mann schenken? Was willst du einem alten Mann schenken? Der hat ja, ich weiß gar nicht, was ihm richtig schmeckt. Und dann habe ich gebetet, bin losgefahren zum Geburtstagsbesuch ohne ein Geschenk. Und jetzt ab 90 bringt man was mit zum Geburtstagsgeschenk. Zum Geburtstag fahre ich hin, weiß ich nicht. Und ich bin bis zu der Haustür und da ist ein Türkenladen da. Und dann gehe ich in den Türkenladen, da sitzt ein alter Mann, so ähnlich wie unser Bruno war. Und sage ich, Herr, was würde Ihnen hier aus diesem Laden gefallen, wenn ich Ihnen schenken würde? Dann zeigt er auf den Schrank da oben. Und das waren Mohrenköpfe oder Negerküsse oder wie man das auch bei euch das nennt, das ist egal. Und so weiter. Da habe ich gesagt, ich nehme die ganze Schachtel mit. wusste nicht, meine Frau sagt, das ist doch kein Geschenk. Und dann bringe ich dieses Geschenk doch dem Bruder und dann übergebe ich, sage ich, Bruno, ich habe nichts anderes gefunden für dich als dieses Geschenk. Dann sagt er, Negerküsse, Negerküsse in meinem Leben, Negerküsse, ich kann jeden Tag Negerküsse essen, Negerküsse essen. Unbegrenzten Gott, weißt du, unsere Vorurteile, sowas schenkt man nicht. Das ist doch kein Geschenk. Schenkt mal Kinder, aber nicht einen alten Mann. Du kannst über deinen Schatten springen und du vollbringst Wunder, wenn du dein Ego überwindest und sagst, das nicht, so nicht, das muss so und so sein. Und du siehst, du weißt nicht, was du einem eine Freude machst, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Der Heilige Geist macht dich unbegrenzt. Find heraus, was der Geist will und nicht, was der Kopf will. Und fang an, unbegrenzt leben. Lass uns aufstehen. Gott möge uns segnen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns ein unbegrenztes Leben geschenkt hast in dieser Welt. In deinem Namen. Und du hast gesagt, macht euch die Erde untertan. Und wir haben diesen Auftrag und wir möchten diesen Auftrag in unserer Umgebung, wo wir sind und stehen, diesen Auftrag in deinem Namen erfüllen. Halleluja. Und wir sagen Amen. Amen.